Hallo und herzlich willkommen zu Helium Talk, das Kunstgespräch. Mein Name ist Jörg Heikaus und für diese Episode habe ich mir Isabel Daimel und Oliver Landorf ins Studio eingeladen. Isabel und Oliver managen die Affordable Art Fair in Hamburg und ich bin super happy, dass ich beide überreden konnte, für ein Gespräch zu mir zu kommen. Wer mich so ein bisschen kennt, der weiß, dass ich die Affordable Art Fair etwas skeptisch betrachte. Und Oliver begrüßte mich dann auch bei seiner Ankunft im Studio direkt mit einem Zitat aus dem Helium Talk Nummer 25 mit Anne-Simone Krüger und Ralf Feinkunst-Krüger, in dem ich doch etwas hart Stellung beziehe. So bin ich halt, so kennt man mich, das kann man gut finden und auch nicht, es ändert nichts daran, ich kann nichts dafür, ich muss halt sagen, was ich denke. Also hier, ich hab's mal rausgesucht.
Aber da die Messe ja jetzt schon mal hier ist, ja, aber kannst doch einfach anhängen.
Nee, ist doch kein Problem. Weil da würde ich mal vehement widersprechen. Für mich persönlich ist die Affordable Art Fair nie. Also so lange kann ich gar nicht Galerie machen und so sehr können die ihr Konzept gar nicht ändern. Niemals was, wo ich hingehen möchte mit Helium Cowboy. Ja, okay, gut. Ich habe mit Helium Cowboy auch schon eine Menge Messen auf dem Buckel. So um die 20 ungefähr, seit 2005 an so schönen Orten wie Miami und New York und Basel. Und da kann man sich so eine Einstellung auch mal erlauben, finde ich. Und dazu stehe ich natürlich. Aber wir drei, also Isabel, Oliver und ich, mögen uns trotzdem und gehen das Ganze proaktiv an. In erster Linie bin ich nämlich neugierig, wie Oliver es geschafft hat, an einem, wie ich immer dachte, schlechten Kunstmessestandort wie Hamburg die Affordable Art Fair zu etablieren. Und die von Isabel geleitete Emerging Artist Exhibition ist auch ein großes Thema, denn das hilft der jungen Kunst in Hamburg natürlich enorm. Wir reden über ein paar Hintergründe dieser und anderer Kunstmessen, das mangelnde Selbstbewusstsein der Hamburger Galerienszene, die einseitige Ausrichtung der Kulturbehörde der Hansestadt und wie sich vielleicht die Landschaft der bildenden Kunst in Hamburg verändern könnte. Ich werde natürlich mit Helium Cowboy auch weiter nicht auf die magentafarbene Messe gehen und einen Stand machen, aber ich habe einiges dazugelernt und verstehe nun etwas besser, was den Charme der Adorable Art Fair, der Affordable Art Fair ausmacht. So, und es sind immer noch Sommerferien in der Stadt und ich bin immer noch auf dem Land und weit, weit weg, hoffe aber dennoch auf zahlreiche Kommentare und Nachrichten zu dieser Folge. Lasst es mich wissen. Wir haben bestimmt dem einen oder anderen aus dem Herzen gesprochen und wiederum andere verärgert. Haltet euch also nicht zurück, wenn es etwas auszusetzen gibt, denn ich freue mich sehr über euer Feedback als Mail an hello@heliumtalk.com oder als Kommentar oder Nachricht bei @heliumcowboy auf Instagram. Aber jetzt erstmal viel Spaß beim Anhören der 52. Episode des Helium Talk mit Isabel Daimel und Oliver Landorf. Wie viel Affordable Art Fair in Hamburg ist das jetzt?
Ich bin 2011 gestartet mit der Messe, den Aufbau, und jetzt haben wir die 8. Ausgabe in Hamburg.
Und ihr seid mitten in den Vorbereitungen?
Wir sind mitten in den Vorbereitungen und sind auch wieder restlos ausverkauft seit Montag. Die Deadline war bei uns jetzt am 31.05. und wir sind ganz zufrieden wieder.
Wirkt ihr deshalb so entspannt, weil ihr ausverkauft seid?
Genau. Ja, kann man ist natürlich auch, ne? Ein beruhigendes Gefühl, weil man weiß, dass Hamburg wieder ein Jahr überlebt, so muss man in dem Standort ja wirklich reden.
Ja.
Und da sind wir sehr happy.
Ja, ich habe ja damals... Ich hätte nicht gedacht, dass sich das in Hamburg tatsächlich so gut etabliert und so gut ankommt. Freut mich natürlich, trotz meiner Meinung und Einstellung zur Affordable Art Fair.
Ich kenne deine Meinung.
Ja, aber ist ja wichtig.
Kritik ist immer gut.
Ja, nee, kommen wir ja bestimmt auch noch zu. Aber darum geht es ja gar nicht. Es geht ja mehr darum, dass ihr es geschafft habt. Und das ist ja der Erfolg eigentlich, mit dem man dann spricht, über mehrere Jahre hinweg ein erfolgreiches Messekonzept zu etablieren in einer Stadt, die zwar für Messen bekannt ist, aber bis auf wenige Ausnahmen ja nicht für die ganz Großen. Ne? So, und mein Weg zur Arbeit, also führt mich, seitdem ich die Galerie mache, sowohl in der Sternstraße als jetzt auch hier, also seit 17 Jahren bald, immer an der Messe vorbei. Schon 17 Jahre lang fahre ich an der Messe vorbei.
Ich wohne seit 2002 im Grindelhof und im Karoviertel. Von daher.
Darum weiß ich, was für absonderliche Messen da auch stattfinden. Klar. Immer, ne? Hansebird. geht es um Vögel, glaube ich, Zuchtvögel. Okay. Darum ist es natürlich umso wichtiger, dass man in so einer Stadt auch Messeformate hat, die auch mal andere Leute anziehen. Und ich habt ihr das Gefühl, dass es ein anderes Publikum ist, was ihr anzieht mit der Affordable Art Fair hier in Hamburg?
Ja, ich glaube, das ist eigentlich der Ansatz dieses Formats gewesen. Also ich weiß, du kennst ja meine Vita, ich habe in den Deichtorhallen 2003 ja viel mit FC Gundlach gemacht, wo das Haus der Fotografie im Aufbau war, den Freundeskreis der Fotografie da geleitet und habe dann 2 Jahre eine internationale Fotobuchmesse gemacht, die Freunde in L.A. kannten in der ganzen Welt. Aber ich hatte ein Etat für 3.000 Euro vom Freundeskreis und von der Kulturbehörde 200 Euro Druckkostenzuschlag oder Zuschuss. Mhm. Und nach 2 Jahren und irgendwie 1.600 Stunden im Jahr habe ich ja gesagt, okay, das kann es nicht sein. In Hamburg kannst du entweder 10 Jahre vor dich hin jammern, wenn du in der Kultur bist, oder du gehst Kompromisse ein und überlegst, wie bekomme ich was hin? Weil hätte ich selbst eine Art Hamburg gemacht, wie ich sie gerne gehabt hätte, wäre ich wahrscheinlich nach 3 Jahren eine 500.000 ärmer oder pleite. Und da habe ich überlegt, wie ist das irgendwie machbar? Und da ich in Hamburg keinen reichen Mäzen gefunden habe, was mich in Hamburg wundert, da, hier gibt es ja genügend Reiche, aber das Empfinden, was Neues aufzubauen, gibt es einfach in der Kulturbehörde nicht. Als auch nicht bei den, oder selten bei den Hamburger Mäzen. Und daraufhin habe ich irgendwann überlegt, was kann ich machen? Ich gehe auch nach Berlin, wie alle meine Freunde, 2010 war die Überlegung. Und dann habe ich Will Ramsey kennengelernt. Und erstmal war ich
super. Will Ramsey ist der Gründer der Messe.
Genau, Will Ramsey hat die Messe vor genau 20 Jahren, die ist ja erst 20-Jähriges. Der hat auch die Art Hongkong gegründet, die heute die Art Basel ist, hat die Art DuPulse in Miami, hat gerade in Taipei eine Riesenmesse, so auf dem Niveau von Basel. Also der hat 20 Messen weltweit, mal wie ein Unternehmen, ohne Investoren, und ist ein unglaublich gutes Klima mit ihm und eine gute Firma, aber natürlich wirtschaftlich aufgestellt, und er hat die Möglichkeiten. Er hat mir 2011 eine 500.000 gegeben, gesagt, bau in Hamburg was auf, ich will kein Kunsthistoriker, ich bin ja Filmproduzent eigentlich gewesen. Und hat er gesagt, du hast die Freiheit, such dir eine Stadt aus. Ich habe mich natürlich für Hamburg eingesetzt. Und wir haben das dann 2011 versucht aufzubauen, obwohl alle gesagt haben, nie im Leben. In Hamburg gab es 20 Jahre keine Kunstmesse, hier kaufen die Hamburger nicht. Und ich habe da irgendwie dran geglaubt, dass es eine Plattform gibt. Der Kompromiss ist ganz klar, wie du meine Meinung auch kennst zur Messe. Ich bin selbst auch kritikfähig. Wir reden von Kompromissen, wenn du in Hamburg was reißen willst. Entweder, wie gesagt, jammerst du 10 Jahre rum oder du sagst, okay, der Kompromiss ist, ich habe eine Marke, Affordable Art Fair, ich finde den Namen selbst nicht toll. Im Englischen heißt es Good Deal, im Deutschen erschwinglich, was mir auch nicht gefällt. Und der zweite Kompromiss, wer mich kennt, ich bin totaler Minimalist. Ich mag natürlich überhaupt nicht Magenta und Pink. Name und Magenta ist jetzt nicht unbedingt meins. Aber ich mache wie jedes Jahr, ich bin jetzt 20 Jahre Kulturmanager bald. Und ich habe irgendwie jedes Jahr am Ende des Jahres, ähnlich wie du auch mit dem Podcast jetzt über das letzte Jahr, frage ich mich, was sind die guten und schlechten Seiten? Die Messe per se, Kunstmessen weltweit, haben für mich, wer mich kennt, sehr viel schlechte Seiten. Also ich würde gerne auch wieder Social Media, Facebook und die ganzen Kunstmessen abschaffen, wenn es ginge. Aber ich bin natürlich in der Gegenwart. Wir haben dieses veränderte Modell. Und dann muss man eben nicht jammern, sondern irgendwie sagen, okay, wenn ich was Neues etablieren will mit schwierigen Rahmenbedingungen wie in Hamburg, muss man einfach Kompromisse eingehen. Und für mich ist es am Ende des Jahres, ich ziehe viel, viel mehr positive Punkte aus dem Projekt als jetzt negative. Und für mich ist wichtig, dass wir da relativ gute Qualität zeigen. Es ist und bleibt eine Affordable Art Fair. Wir werden nie nahe Basel sein, wollen wir auch gar nicht. Natürlich ist auf der Messe auch Kunst, wo man sagt, ja, muss das jetzt sein? Aber das siehst du auch in Miami. Du kennst
das
ja auch die Satellitenmessen.
Das auf den großen
Messen. Wenn du in Miami bist, denke ich jedes Mal, Gott, noch so ein Jeff Koons Abklatsch. Also das hast du oben und unten, also auf einer Einstiegsmesse als auch auf einer Basel. Aber unterm Strich gehe ich immer draußen und sage, okay, ich habe irgendwie einen Grafiker aus Hamburg, wir versuchen nachhaltig zu arbeiten. Mein Chef gibt mir halt die Freiheit, einfach auch meine Werte zu leben, zu sagen, ich drucke meine Sachen bei einer lokalen Druckerei, mein Grafiker aus Berlin, die Workshops werden von Via Visual seit 7 Jahren gemacht. Also wir involvieren auch die Szene, die alle meine oder viele auch meine Freunde sind. Und da die Möglichkeiten hätte ich gar nicht. Und ich finde es deswegen manchmal so witzig, wenn Galerien oder auch Künstler und die so die Art Basel anhimmeln und sagen, ja, das ist ein viel größerer Konzern. Wenn man eine Art Basel macht in Hongkong, hat man viel mehr Restriktionen. Und wir sind in so einem Korsett, so ein Konzept der Affordable, natürlich eingeschränkt, ganz klar. Aber wir versuchen daraus das Beste zu machen. Und ich glaube, ich habe als Kulturmanager viel mehr Freiheiten, als wenn ich jetzt, ich habe auch Angebote gehabt von Pulse oder von Miami, irgendwie eine Satellitenmesse zu machen. Das ist mir viel zu sehr auf irgendwie viele Einschränkungen. Und wir haben hier die Freiheit als Team tatsächlich in Hamburg. Und das macht irgendwie auch den Wert aus. Also für mich macht es nach 8 Jahren immer noch Sinn. Und ich freue mich echt auf 10-Jährige in 2 Jahren.
Okay. Wie lange bist du dabei, Isabel?
Ich bin jetzt fast 5 Jahre dabei. Genau. Damals über Judith, meine Vorgängerin.
Judith Waldmann, die du kennst ja auch.
Ja. Genau. Und wir haben uns im Kunstverein Harburger Bahnhof kennengelernt. Da habe ich assistiert, Anna Sabrina Schmidt. Und dann habe ich für die Emerging Artists geholfen oder die Vermittlung gemacht auf der Messe. Und da habe ich dann eben Oliver kennengelernt und,
mir ein Bild verkauft auf der eigenen
Mika
Messe.
Neu. Was ich nicht wusste, ich hatte einen fetten Kater.
Guter, Sie haben
und,
überzeugt.
Genau, und das, genau, dann habe ich das Angebot bekommen, mit ihm zusammen im Team zu arbeiten und, war eigentlich kurz davor, meinen Master zu machen in Amsterdam. Habe in Wien studiert, Kunstgeschichte, ganz klassisch. Mhm. Habe dann eine ganz gute Schule durchlebt. Und eher auch so die klassische, moderne, niederländische Kunst des 17. Jahrhunderts. Also eher das goldene Zeitalter, zeitgenössische Kunst gar nicht mal so. Und habe aber durch meine ganzen Praktika etc. da irgendwie ein ganz gutes Interesse und für die zeitgenössischen Themen bekommen. Und habe da eben... Ja, in den letzten 5 Jahren mit Oliver was ganz Schönes zusammen aufgebaut. Ich mache ja die Emerging Artist.
Genau, das ist ein fester Bereich auf der Messe, fester Bestandteil, wo.
The Favorite.
Ja, wo, aber also wie suchst du die Leute aus? Gibt es da ein Gremium, ein Komitee?
Das bin tatsächlich ich in dem cool. Fall.
Ja, das ist auch ein schöner Job.
Ja, genau. Nee, wir machen das nicht offen. Genau, ich lerne die Künstler meistens kennen, aber in welchen Offspaces, auf den Rundgängen meistens von der HFBK selbst. Ich habe irgendwann gemerkt, dass ich nur 3 Künstler zeigen möchte, Künstler und Künstlerinnen. Mehr Künstlerinnen, was mich irgendwie freut. Also ich habe das gar nicht so direkt forciert, aber es irgendwie hat sich so entwickelt. Und genau, also das entwickelt sich dann mit der Zeit. Und dann guckt man auch so, welche Künstler passen gut zusammen. Und daraus entwickelt sich dann auch ein Titel für die Ausstellung, der mit einem Katalog begleitet wird.
Bei Seltmann und Söhne.
Genau. Der eben auch von Christoph Bruns gemacht wird, also unserem Grafiker. Und da haben wir wie so eine schöne Erinnerung auch, um auch diese ganze Ausstellung zusammenzuhalten.
Die Idee war damals, also wie gesagt, wir hatten in Deichtal diese Fotobuchmesse, Fotokunstbuchmesse 2009 und 10. Und da gab es eben auch schon eine Nachwuchsausstellung. Wir hatten den Get Published Award, da gab es die größte Publikation. Und da haben wir halt irgendwie 500 Bewerbungen bekommen. Deswegen haben wir konnten es gar nicht ehrenamtlich bewältigen. Deswegen haben wir gesagt, okay, hier Isabelle ist sehr kompetent, suchen wir lieber die Künstler aus. Und in 2010 ist mir in Hamburg schon aufgefallen, wo die Dani Richter und alle irgendwie nach Berlin gegangen sind, dass hier irgendwo, jetzt mal unabhängig von unserer Kunstmesse, fehlt eine Plattform, die nicht so kommerziell ist. Es gab ja irgendwie später dann auch die Jungs von der Part, die das großartig gemacht haben, auch die Index. Die Sachen gibt es ja heute leider nicht mehr, was ich sehr bedauere. Aber wir wollten halt gucken, dass man die lokale Szene, wie die HFPK, die haben ja diese großartigen Rundgänge, dass man denen irgendwie eine Plattform bietet. Und ich habe vor einer Woche auch Professor Köttering, den Direktor der Hochschule, getroffen bei uns im Büro. Und war auch ganz positiv gestimmt. Der ist jetzt auch kein riesen Messefan, aber der findet es auch gut, wenn in der Kunsthochschule kein Kommerz ist. Und dem stimme ich auch völlig zu, dass man als Student einfach eben nicht, man wird heute eh so schnell durch die Unis geprügelt, dass man in der Kunstschule erstmal auf jeden Fall frei ist und nicht schon nach dem Kunstmarkt schielt. Und wir haben dann eine ganz klare Vereinbarung gesagt. Wir gucken, dass wir keine Absolventen nehmen, die schon 10 Jahre drin sind, sondern eben nur HFPK-Studenten, die so am Ende sind, vielleicht auch schon durch sind. Und er fand das eine gute Unterstützung. Wir haben dann, wie gesagt, in Deichtorn so einen Vorläufer davon gehabt mit einer Publikation und haben dann 2012 angefangen und sind ganz happy. Also wir haben immer jedes Jahr 3 Künstler von HFBK und da sind Leute dabei wie Grit Richter, die ist jetzt irgendwie auf der Armory Show, Robert Fellokop ist bei Haferkamp, die CFA Galerie und da die Künstler entwickeln sich schön von der HFBK und die schönste Entwicklung haben wir dieses Jahr geschafft. Ich habe immer davon geträumt, dieses Projekt irgendwann mal außerhalb der Erfordel, jenseits der pinken Wände, des pinken CIs irgendwie zu präsentieren. Und wir wurden angefragt jetzt im Januar von der Quirin Bank, für die Tilman Kriesel auch viel gemacht hat. Ich hatte mich von der Bank immer ein bisschen ferngehalten, weil ich Tilman ganz gut kenne. Und die sprachen uns an, sie wollen unbedingt unsere Emerging Artist ausstellen. Und sind jetzt ganz happy. Wir haben erstmalig wirklich die Quirin Bank als Partner für die Emergings, also nicht die Kunstmesse an Bord. Und sie stellen die Emerging 2018 6 Monate Bank aus. Und das sind tolle, Isabelle wird inhaltlich vielleicht gleich nochmal was dazu sagen. Und die Künstler sind natürlich total begeistert, dass die da 6 Monate in einer richtig guten Bank in Havestude ausstellen können und die ersten Berührungen mit Sammlern haben. Und da sind wir wieder bei den positiven Effekten neben Name Pink, whatever. Von daher, das sind denn die Highlights. So, ne? Und ich finde, wir planen jetzt mit der Bank das 10-Jährige, dann eine richtig große Sache draus zu machen, 2020. Und das sind natürlich Sachen, wo man sagt, okay, wenn sowas dabei auch am Ende rauskommt, dann ist es das allemal wert, sich durch diesen Kunstmarkt zu beschäftigen. Weil wer mich kennt, weiß eh, dass ich so ein bisschen Antikapitalismus eingestellt bin. Glaubt ja kaum, wenn ich eine Kunstmesse mache. Aber ich glaube ja, dass es diese Form, wie wir sie heute haben, des Kunstmarkts und auch wie die Wirtschaft betrieben wird, diese Konsumgesellschaft, glaube ich ja eh nicht mehr dran. Also ich bin da sehr anders
eingestellt. Funktioniert ja auch nicht.
Ich glaube einfach, dass es eben mit der Revolution endet. Jetzt mal ganz radikal gesagt. Aber ich glaube einfach, den Zustand, den wir momentan haben, dass Galerien sterben, dass der Kunstmarkt immer mehr nach oben tendiert, dass die Riesengalerien die Mittelklasse irgendwie auffressen. Mhm. Das sehen wir in der Gesellschaft. Die Mittelklasse leidet. Du hast die oberen noch nicht mal 10%. Und das spiegelt sich völlig im Kunstmarkt wieder. Du hast halt die obere, alle reden über Millionenbeträge, alle wollen aber auch dahin. Alle tollen Fledgalerien und alle Galerien in Deutschland, die im oberen Segment, möchten natürlich auf Art Basel-Niveau spielen, rümpfen ein bisschen die Nase gegen Einstiegsnässen wie unsere. Aber ich glaube, dass da oben ist genauso eine Satire, wie wir sie veranstalten. Es ist einfach genauso abgedreht und konsumorientiert wie jede Messe letztendlich.
Noch viel mehr, aber das Problem, was ich sehe, wenn wir jetzt schon mal darüber sprechen wollen, bevor wir nochmal zurückkommen zu Isabel und den Emerging Artists, das da oben ist eine absolute Karikatur dessen, wie, also das hat ja nichts mit dem wahren Leben mehr zu tun. Ja. Aber dadurch, dass die Menschen das die ganze Zeit immer vorgespielt bekommen und in jedem Film und in der ganzen, und auch selber mal das Gefühl haben, wenn sie konsumieren, dann wird auch ihr Leben besser. Ja. Und heutzutage kann man sich eben auch einen riesengroßen Flatscreen nach Hause bringen und denkt, jetzt habe ich auch mein Home-Kino wie Brad Pitt zu Hause oder sowas. Und das hat aber mit dem wahren Leben nichts zu tun.
Gar nichts.
So. Und das ist ja mal so der Punkt, Leute, Galerien, die auf die Art Basel wollen, werden Einstiegsmessen immer blöd finden, werden sie aber vielleicht brauchen, um überhaupt jemals da hinzukommen.
Aber wie viel kommen da hin von 10.000? Genau. Ich habe 5 Galerien getroffen, die immer so, ach, Affordable Art Fair ist ja nicht meine Welt und so, ich möchte ja auf die Art Cologne. Ich bin gerade durch die Stadt gegangen und habe geguckt, oh, die Galerie ist gar nicht mehr da. Und das ist natürlich, wo du denkst, jammert man jetzt rum und träumt von der Art Basel und der Art Cologne? Würde ich sagen, okay, aber irgendwann muss man auch vielleicht, ich finde einfach die Einstellung, vielleicht sollte man auch zufrieden sein, was man hat. Wenn man eine gute, junge Galerie betreibt, sollte man überlegen, vielleicht muss ich denn da oben unbedingt in der Elite mitspielen und sagen, ich mache einfach gute Kunst, vertrete gute Künstler und schiel halt nicht immer zu diesem Top-Segment, wo es VIP-Previews gibt für Superreiche. Also das ist halt auch irgendwie, ist das erstrebenswert wirklich für einen selbst? Also ich verstehe es nicht tatsächlich, also, diese Ambition.
Ich saß vor vielen Jahren mal in Basel mit einer Gruppe von Galeristen zusammen, die teilweise auf der Liste waren. Ja. Damals gab es noch nicht so viele Scope, war das erste Jahr da in Basel. Und von den 10 Leuten, mit denen wir zusammensaßen, gab es nur im Prinzip 2, die gesagt haben, das ist so ihr großes Ziel, da hinzukommen. Ja. Für die anderen war es einfach auch so, wie groß bin ich denn dann und wie groß muss ich sein, um da dann auch mitzuspielen. Dann bist du einfach schon mal ein kleiner Konzern geworden. Das Schiff wird immer größer und das, was es mal ausgemacht hat, diese unmittelbare, direkte Zusammenarbeit mit den Künstlern und Ausstellungen machen, das geht natürlich dann verloren. Ja. Das ist auch eine Überlegung, der Ansatz für dich, wo möchtest du hin mit deiner Galerie, möchtest du stehen? Das ist immer eine wirtschaftliche Entscheidung, aber es ist auch immer eine Entscheidung, warum hast du das gemacht und warum machst du das überhaupt? Und ich glaube, es gibt sicherlich ganz, ganz viele Galerien, die nur rein wirtschaftlich denken und sagen, okay, Größe skalieren, das ist mein Businessplan in 10 Jahren.
Finde ich furchtbar persönlich.
Ja, aber es ist ja eine persönliche Meinung. Die versuchen, da hinzukommen. Es gibt Galerien, die arbeiten mit dem Geld, was schon da ist, von Mama, Papa, Frau, vorher verdient mit irgendwas anderem. Gibt es eine ganze Menge davon. Denen ist nicht so wirklich wichtig, was da wirtschaftlich mit passiert, weil die sind im Prinzip für die Zeit, die sie es machen, mehr oder weniger antastbar und hören dann auf, wenn sie keinen Spaß mehr haben. Und dann gibt es jede Menge Galerien, die
Ralf Krüger
und so, die halt engagiert dabei sind, die jeden Tag dafür arbeiten, dass sie ihre Miete zahlen.
Die Galeristen liebe ich in diesem Kaliber halt.
Das sind die und das sind oft Galeristen, von denen würden die wenigsten auch in diesen Kontext reinpassen.
Ja, so. Ja, aber ich habe Ende der 90er mit dem Green Card in Miami gelebt und studiert und auch gearbeitet. Und die Stadt hat sich ja echt verändert. Ich weiß jetzt nicht unbedingt zum Guten. Aber trotzdem, wenn du dir die Kunstmessen da anguckst, ich höre ja oft immer natürlich den Vorwurf, und ich glaube, wir haben darüber auch mal geredet, ja, wenn du so Einstiegsmessen machst wie andere, wie die Affordable Art Fair oder auch andere, ja, dann kommst du ja nicht mehr in die Scope oder Volta und in diese Messen, die weiter oben sind. Aber man darf auch nicht vergessen, das ist eher so in den 2000ern gewesen. Diese ganzen Mittelklasse-Galerien, wir reden genau, wie ich eben sagte, in der Gesellschaft. Die Gesellschaft driftet immer weiter auseinander und so ist es eben auch leider mit dem Kunstmarkt. Ja. Du hast halt oben Gagosian, der macht 1 Milliarde Umsatz, so viele wie alle Galerien in Deutschland. Und genauso auf den Kunstmessen, jetzt als Hamburger Galerie, die erst eine Messe in 10 Jahren oder 2 gemacht hat, zu glauben, dass jetzt irgendwie der Affordable Art Fair schädlich wäre, wenn man da 2-mal vor 10 Jahren ausgestellt hat. Ich werde jetzt nicht in Miami genommen bei der Scope und Volta. Ganz ehrlich, ich bin in diesem Business.
Ich glaube,
Scope und Volta klopfen dir auf die Schulter und sagen, eher das Gegenteil. Also in den letzten 5 Jahren, die Mittelklasse-Männer, die suchen desperate. Die sagen, okay, der hat vielleicht Affordable Art für Hamburg gemacht, die hat ganz guten Ruf, die hebt sich ein bisschen ab. Das ist uns völlig egal, solange der 100.000 Euro zahlt.
Naja, aber als diese Messen, auch diese kleineren Messen und kleineren und feineren Messen, als die auch nur 60 Leute angenommen haben und da auch schon damals irgendwie 300, 400, 500, 600 rankommen wollten, ja, dann war es ein Ausschlusskriterium. Heutzutage, ich kriege vor dem, also im Prinzip rund um den Abgabeschluss der Bewerbungsunterlagen, ich kriege ja von den allen Newslettern, ja, von allen Messen, auf denen wir jemals waren oder die halbwegs für uns mal interessant waren, wo ich mich mal erkundigt habe oder was auch immer, kriege ich immer die Einladung. Und Galerien kriegen natürlich diese Einladung. Und je näher der Termin für die Abgabe letztendlich rückt, desto besser werden die Angebote. Und dann kommen, aber danach, ja, das ist nochmal so Special-Angebot. Und dann fängt das Telefonmarketing bei den Messen an. Und okay, dann kommen Anrufe wie, hey Jörg, ja, weißt du noch damals, wie toll das war, willst du nicht? Und da rede ich jetzt nicht nur von der Scope, da rede ich auch von Messen, auf denen ich noch nie war.
Ich weiß.
Das so, ist und dann gibt es immer Special-Angebote und wir haben ja noch so ein Special-Package und da kriegst du noch 30 Quadratmeter mehr dazu. Und ich sage immer nur, meine Entscheidung, eine Messe nicht zu machen, hat damit nichts zu tun, aber was sie mir vor die Füße wirft, sondern ich glaube nicht mehr daran, dass es funktioniert.
Absolut.
Und wenn das die meisten Messen müssen auch gucken. Und die meisten Messen sind, ich hatte ja hier auch die die Tina Seigler von der Monica Art Fair,
ja,
und die hat diesen schönen Begriff geprägt, die meisten Messen sind halt Real Estate. Da wird, das sind Immobilienhändler, die vermieten dir quasi eine Fläche.
Ja.
Das ist alles, was sie tun. Die verkaufen dir ein Grundstück auf einer Messe für eine bestimmte Zeit, tun aber sonst nichts für
dich. Das würde ich jetzt nicht sagen.
Viele Messen. Nicht alle, ne? Sie sagt so viele, sie sagt das überhaupt, die Monika Hartler macht das natürlich auch nicht.
Nee.
Und wenn ich mit Alexis von Scope spreche, macht er das auch nicht. Und irgendwo stimmt das immer ein bisschen.
Es ist ein bisschen aber was dran, na
klar. Es stimmt auch wieder auf deiner Seite ein bisschen.
Klar.
Die Messe verdient schon mal Geld. Ja. Und wenn ihr sagt, jetzt sind wir ausgebucht, dann haben wir zumindest schon mal das Geld für das Jahr und können wahrscheinlich davon ausgehen, dass wir im nächsten Jahr auch noch machen können. Es sind alle Galeristen sagen, fuck you, ich möchte das nicht mehr. Das meine ich nur so.
Absolut.
Und das hat sich natürlich tatsächlich verändert, weil es sich aber auch verändert hat, wenn ich heutzutage nach Miami fahre, dann investiere ich Geld und schmeiße Geld raus für Marketing.
Und 100.000, 150 bist du ja schnell los.
Und wenn ich damals nach Miami geflogen bin, habe ich viel Geld ausgegeben, habe auch viel Geld wieder mitgenommen und wichtige Kontakte. Und das ist ja auch so ein Bereich, in dem sich das alles so ein bisschen verändert hat. Ne? Das sind nicht die, du kommst nicht mit 10 Sammlernamen und Neukunden aus Miami zurück und sagst, geil, das ist jetzt super für mein nächstes Jahr, sondern du brauchst auch jetzt immer Masse und die Masse ist ein loser Kontakt und das kommt zu dem ganzen Konsumthema dazu.
Ja.
Alles ist sehr oberflächlich, alles ist sehr im Überfluss da. Genau.
Aber und da kann ich
dir das macht's schwieriger.
Aber da kann ich dir unsere Situation vielleicht schildern. Wie gesagt, manche sagen ja, mit deiner Vita, du hast Kultur studiert, du kennst irgendwie, bist bei Gundlach irgendwie als Mentor gehabt. Warum machst du dir vor? Ich wollte früher immer irgendwann die Deichtoren leiten oder irgendwie ein Kunstmuseum. Ich habe irgendwann gemerkt, ich weiß gar nicht mehr, ob ich das will. Ich habe irgendwann mal so ein Schlüsselerlebnis gehabt in der Kunsthalle als Student und da wurden Einladungen aussortiert und dann gab es nur noch 100 Stück und irgendwie alle Wichtigen haben dann die Einladung und Schmidt und Müller sind dann irgendwie hinten runtergefallen. Ich habe irgendwann damals gemerkt, ich setze mich einfach eher für die 10%, für die 90% und weniger die 10%, weil bei mir ist es so, ich bin, wie gesagt, Dozent an meiner alten Uni, dem Institut für Kulturmedienmanagement, seit 5-6 Jahren. Und ich sage immer den Studenten, du musst dich halt entscheiden. Willst du dich auf die Elfenbeinfunktion fokussieren, die 5-10%? Die finden den Weg so oder so zur Kultur. Und ich bin eigentlich immer jemand, sagt, ich kümmere mich um die 90, die vielleicht in der Schule, auf dem Bildungsweg, im Studium, durch die Familie den Weg nicht gefunden haben. Und von daher bin ich ganz froh, dass ich mich darauf konzentrieren kann, weil ich habe diesen Druck nicht, den die Kollegen in Miami haben mit 16 Messen. Weil soll ich dir sagen, wie ich meine Messe mache? Wir haben fleißig die Messe in Hamburg etabliert. Wir haben eine Messe, die immer ein bisschen besser wird. Wir versuchen, die Galerien mehr oder weniger glücklich zu machen mit neuen Sammlern. Wie Thomas Holthoff sagte, es ist auch gar nicht der Umsatz auf der Messe, sondern wenn er jedes Jahr 2 Sammler nimmt, die für ihn loyal mit Nachhaltigkeit die nächsten Jahre kaufen, dann hätte er sein Ziel erreicht. Und ich bin ganz ähnlich. Ich arbeite seit 7-8 Jahren total nachhaltig. Ich könnte die Messe doppelt füllen. Ich habe seit 2013 80 Galerien. Ich habe keinen Quadratmeter mehr Fläche. Meine Firma hätte das gerne. Und ich sage halt, nein, das ist Nachhaltigkeit. Wir haben eine Messe, die hat 80 Galerien, 5000 Quadratmeter. Das ist eine gute Größe, um 80 Galerien happy zu machen, um 15 Hamburger irgendwie zufriedenzustellen. Und bei uns ist es so, Isabel ist am meisten in Kontakt mit den Galerien, wir machen gar keinen Sales und schicken dir wilde E-Mails, weil wir sind mittlerweile in der Situation, dass die Galerien sich bei uns bewerben. Und dann werden einfach 80 von 150 ausgewählt. Und wir gucken, dass die Qualität letztendlich das Kriterium ist. Und wir in Hamburg die beste Qualität präsentieren. Wir sind ja auch mal ganz abhängig, wer sich für Hamburg interessiert und bewirbt halt. Ne?
Okay, aber das heißt, ihr beide setzt euch dann zusammen und sucht die Galerien aus?
Wir haben ein Komitee, ganz klassisch. Okay. Wir hatten jetzt irgendwie letztes Jahr irgendwie ein Dreierkomitee, Kunsthistorikerin Jasmin Seck von der Stiftung Gundlach die letzten Jahre, Max Bosin, auch ein erfahrener Kunsthistoriker. Also wir haben immer einen Mix. Im Endeffekt wollen wir uns ja auch raushalten. Aber diese 80 sind die besten von 150 Bewerbungen. So ist es. Hamburg hat nicht den allerbesten Ruf tatsächlich nach außen.
Okay.
Aber wir sind trotzdem zufrieden.
So, nach all dem Alpha-Männchen-Gerede hier müssen wir zu Isabel zurückkommen, weil wir eigentlich angefangen haben, über
Emerging Artists
zu sprechen. Und wir kriegen richtig, richtig Mecker, wenn wir hier 23 Minuten Podcast haben und Isabel hatte bislang 30 Sekunden. Das geht auch nicht.
Das geht auf keinen Fall.
Ja, aber ich finde es auch schön, wenn man ein bisschen mehr über Inhalte spricht, als immer nur über das Konstrukt Affordable Art Fair. Weil wenn man sich etablieren möchte und man nur immer nur noch über den Titel spricht und über Magenta oder wie auch immer, dann geht halt ein bisschen unter, was wir eigentlich da zeigen. Und wir fangen im Kleinen an, wie Oliver das auch gesagt hat. Und ich sehe das halt an der Arbeit mit den Künstlern, die noch keine Galerie haben, die gerade frisch von der Universität kommen, mit einem gewissen Idealismus gehen, aber auch mit einem Realitätsbewusstsein, wie es einfach ist. Und sie zeigen ihre Arbeiten nicht nur im Rundgang, sondern eben, wie gesagt, auch mal in Gruppenausstellungen, Offspace etc. Hier vorne irgendwie auch bei Raum links, rechts etc. Aber was sie halt, also ich muss da gar nicht drum kämpfen, dass die zu uns kommen. Also ich spreche die an, ich schreibe denen eine Mail, die antworten mir sofort, haben sofort Lust. Ich treffe die im Atelier, die zeigen mir ihre Arbeit. Ich vermittle die mit jungen Kunsthistorikern, die über die Texte schreiben. Okay. Das wird dankend angenommen, weil sie es einfach spannend finden, sich so vielen Menschen zu zeigen. Mhm. Weil im Endeffekt geht es um den Künstler darum, dass sie halt ihre Message irgendwie jemandem anderen vermitteln. Okay. Und die stehen da, die haben gar keinen, also wir zwingen sie nicht dazu, vor ihren Arbeiten zu stehen, aber die kommen da total gerne hin und erzählen Hans und Müller und Schneider gerne, was sie mit ihrer Arbeit aussagen wollen.
Ist ja für die natürlich auch mal ein ganz, ganz spannender Punkt, ein ganz anderes Publikum anzusprechen, als sie das von den HFBK-Rundgängen und sonst von den Offspaces gewohnt sind. Ne?
Ja.
Das ist ja schon auch eine Herausforderung dann.
Das ist so, wie Oliver das auch gerade gesagt hat. Also wir erreichen halt einfach nicht nur irgendwie den Porzellanturm, sondern eben auch Leute, die einfach einfach auch offen sind, sich gerne mit kreativen Menschen auseinandersetzen, sich inspirieren lassen wollen. Nicht unbedingt immer nur direkt was zu kaufen, sondern auch einfach nur zu gucken. Mhm. Und das sehen wir auch bei unserem Collectors Club, den wir gegründet haben vor 3 Jahren jetzt fast. Da machen wir mit denen 2-mal im Jahr Ausflüge mit Mini zusammen, unserem Partner. Und da lernen wir die nochmal persönlich kennen. Und das ist alles andere als oberflächlich. Also die haben dann wirklich tolle Kontakte mit den Galeristen, mit den Künstlern teilweise auch, besuchen die denen in den Ateliers und bauen da wirklich eine Beziehung auf. Mhm. Aber auf einer ganz anderen Ebene als vielleicht jetzt auf einer anderen Messe.
Wir haben schon 500 Mitglieder, was ja auch nach 3 Jahren nicht viel
ist. In dem Collectors
Club? Ja, 500 Leute, Personen, die Kunst gekauft haben. Das war die Bedingung.
Also bei euch auch Kunst
gekauft? Genau, das war klar, wir müssen ja irgendwo mit denen sprechen. Und wir haben jetzt 500 Mitglieder. Das ist jetzt so ein halber Freundeskreis der Fotografie, was schon ganz schön ist. Aber erzähl du vielleicht auch noch, wo wir hingefahren sind. Ich finde, wir hatten großartige Reisen, auch in Institutionen im Umland von Hamburg, die man vielfach gar nicht kennt, auch der Norden.
Aber erzähl vielleicht. Wir waren jetzt gerade letztens hatten wir unseren Ausflug und waren in der Kieler Kunsthalle und haben uns die Picasso-Ausstellung angeschaut. Dann waren wir letztes Jahr im Emil-Nolde-Museum.
Die Nibelner, die Norden.
Dann waren wir bei der Nordart, bei der Gehre-Stiftung, auch eine private Stiftung. Die
Sprengelmuseum.
Im Sprengelmuseum, genau. Jetzt im September, können wir schon mal verraten, besuchen wir eine Galeristin und die führt uns eben ins Atelier von einem Künstler, also ich in Bremen. Auch eine Galerie, die wir jetzt die letzten 3 Jahre mit dabei haben, Galerie Corona Unger, und mit der wir auch eine ganz tolle Beziehung aufgebaut haben, die auf der Art Bodensee immer ist, die auch gerne private, kleine Messen mag und das Einzugsgebiet Hamburg-Bremen passt ja auch ganz gut. Und davon schwärmen auch unsere Sammler aus dem Club. Mhm. Wie schön das ist, dass wir eben auch einfach was drumherum ist in Hamburg oder drumherum von Hamburg passiert, mit einbeziehen. Ja. Und das ist genau. Aber nochmal so, über die Künstler zu sprechen. Also die 3 Künstler, die wir letztes Jahr, also die Emerging Artists von 2018,
Sag mal, wer das war. Kann man ja auch mal einen Namen fallen lassen. Das ist ja nicht nur über eure Sponsoren nennen, wir können aber die Künstler nennen.
Das war Annike Kleimann, die hat bei Mad Mulliken studiert. Astrid Ehlers, ebenfalls bei Mad Mulliken. Und Lars Hinrichs. Drei Künstler, die ganz unterschiedliche Medien bedienen. Lars Hinrichs macht Zeichnungen, oft im installativen und performativen Kontext. Astrid Ehlers macht Druckgrafik. Beschäftigt sich mit der Idee der Druckgrafik selbst, also mit der Radierung, mit der, was sie eigentlich als Künstlerin macht, mit der Kaltnadel. Annike macht, hat Bildhauerei studiert, auch bei Pierre Stadtbäumer, und interessiert sich für, sie hat eine große Acrylglasplatten-Serie gemacht mit 24 Platten. Jede Platte zeigt einen Algorithmus, den sie am Computer erstellt hat, der die unterschiedlichen Zeitzonen der Welt zeigt. Und diese ganzen Platten werden voneinander gebracht, können, also stehen, lehnen an der Wand, können aber auch einzeln gezeigt werden. Und sie wollte damit einfach Zeitlichkeit sichtbar machen. Und die drei haben irgendwie ganz gut zusammengepasst. Und genau, die Quirinbank fand die drei Positionen eben auch so spannend, dass sie die jetzt auch nochmal zeigen, mit denen auch nochmal einen Katalog machen.
Und die kriegen 100% der Verkäufe was.
Ja, es ist schon mal allein diese, also die Produktion von Print, das ist ja allein was
fünf kostet was ich, das,
glaube ich. Das weiß ja kaum einer mehr macht. Ja. Ne? Also wir haben früher zu jeder Ausstellung auch einen Katalog rausgebracht. Da hattest du immer noch Sammler gefunden oder einen Sponsor, der gesagt hat, komm hier. Oder das konntest du mit irgendwelchen Kunstkäufen verkaufen. Das kriegst du heute gar nicht mehr.
Ich finde es wichtig.
Und kaum einer hat noch diese Printprodukte wirklich, und das war früher, das ist ja auch heute noch ganz, ganz wichtig für jeden Künstler, das eigentlich zu haben. Also das ist schon mal ein ganz, ganz wichtiges Asset.
Absolut. Ja. Judith Waldmann hatte damals die Idee, etwas Aufwendiges eben auch mit einem Verlag zu produzieren. Mhm. Ich war damals ganz offen und habe gesagt, ich kenne das aus dem Fotobereich. Wenn du da ein Fotobuch machst, da geht halt die Tür auf, oder, ne, aus meiner Zeit in der Branche. Und deswegen, ich glaube, die Entscheidung für Emerging, diese 50, 60-seitige Publikation mit einem Top-Grafiker, mit Christoph Unzimmer und mit dem Seltmann und Söhne, einem Kunstbuchverlag seit 30 Jahren, ich glaube, das war das wichtigste Kriterium, weil ich glaube, viele Künstler sagen, auch meine Emerging-Publikation von 2014, die rotiert immer noch beim Sammler und sowas rotiert, Und
ich glaube, bei der Griffelkunst.
Bei der Griffelkunst. Genau, da tauchte die dann auch wieder auf. Nee, ganz schön. Macht ihr selber einen klasse Job seit 5 Jahren mit der.
Und für dieses Jahr habt ihr die Auswahl auch schon abgeschlossen und die werden aber dann erst bekannt gegeben, wenn die Messe losgeht, oder wie ist das?
Eigentlich schon. ich habe sie aber mitgebracht als kleine Schmankerl.
Okay. Tolle Künstler.
Genau, es sind zwei Künstlerinnen und ein Künstler. Die Künstlerin Asana Fujikawa hat bei Mulliken auch studiert, 2016 ihren Master gemacht. Sie ist Japanerin, ist aufgrund der Liebe hier geblieben, hat dann das Studium gewechselt und beschäftigt sich mit japanischen Mythologien und mit Tonarbeiten und macht da ganz filigrane Arbeiten, die aber dann doch ganz schön krasse Geschichten auch erzählen. Es geht viel um Empowerment von Frauen, über die Kraft der Natur, die über den Menschen im Endeffekt dann siegt in ihrer Mythologie. Das ist einmal die eine Künstlerin. Die zweite ist Emilia Kobaki. Sie hat bei Anselm Reiler studiert, hat letztes Jahr ihren Master gemacht und macht so Acrylglasarbeiten, beschäftigt sich auch mit Natur und dem Ephemeren und das, was sozusagen das Vergängliche ist. Auch eine Künstlerin, die sich mit der Natur beschäftigt. Und dann Malte Steen, das ist der, hat auch einen Master bei Matt Mulliken und Belinda Grace Gardner studiert, die auch ein Begriff ist, viel in der Literatur. Und ich habe ihn kennengelernt bei einer Arbeit bei der HFBK mit einer großen Videoarbeit. Mhm. Das war, glaube ich, 2016, meine ich, oder 2017. Und das war das waren mehrere Bildschirme nebeneinander gestellt. Ich glaube, das waren 12 Stück. Und auf jedem Bildschirm war eine Arbeit mit einer Bloggerin, die über ihre Einkäufe, die sie gerade im Shop getätigt hat, gezeigt hat. Ja. Und diese ganzen Videos werden nebeneinander gezeigt und die werden anhand eines Algorithmus ausgewählt, anhand eines Hashtags, den alle gleichzeitig verwenden. Und er interessiert sich einfach sehr für dieses ganze digitale Zeitalter, hat sich als Autodidakt diese ganzen technischen, das technische Handwerk eigentlich beigebracht und macht in ganz unterschiedlichen Arten und Weisen, zeigt er einfach, was das Medium eigentlich mit uns macht. Mhm. Und zeigt mit einer großen Installation dann auf der Messe, was er kann.
Wie du die Begeisterung bei Isabelle hörst, also das ist natürlich von uns beiden ein absolutes Herzensprojekt von der Affordable Art her. Wenn es nach mir ginge und auch Isabelle, hätten wir natürlich lieber viele Fragen uns, warum macht ihr nicht die Emerging? Sie sind so herrlich inhaltlich und wenig konsumorientiert. Ich würde natürlich am liebsten 500 Quadratmeter davon haben.
Wie viele Quadratmeter habt ihr?
Wir haben, dieses Jahr erhöhen wir 50%, wir haben 75 immerhin.
Ja, ist doch schon okay.
Na, also ich sag mal, das ist jetzt nicht riesig, aber drei Künstler, wir hatten die letzten Jahre 50, habe meinem Chef gesagt, komm, das ist ein tolles Projekt, wir müssen das wieder vergrößern, wir haben jetzt 75, wir geben denen auch einen sehr präsenten Spot, wir bezahlen die Publikation und die Künstler zahlen ja gar nichts. Also es ist sozusagen das Projekt. Wenn du mich fragst, ich hätte natürlich schon, wir haben 5000 Quadratmeter und in der Halle sind, die hat 9, da stehen 4000 Quadratmeter leer und ich kriege natürlich auch immer, Ralf fragt mich das immer, warum, da stehen noch 4000 Quadratmeter leer, kannst du nicht nutzen. da sind wir wieder beim, ich könnte 10 Jahre depressiv durch die Gegend laufen oder ich lebe mit dem Zustand. Fakt ist einfach, die Hamburg-Messe ist nicht, ich habe es jetzt nach 8 Jahren auch akzeptiert, es ist eine städtische Gesellschaft, es ist nicht die Stadt Hamburg. Die ist jahrelang im Defizit gewesen mit Millionen. Und die gibt mir die Halle nicht umsonst. Und irgendwann muss man sagen, verlässt Hamburg oder man nimmt die Halle und zahlt sie und akzeptiert die Kondition. Und ich bin jetzt eigentlich mit der Entscheidung von 2012 echt ganz happy, weil ich war damals sehr, sehr unsicher, ob das funktioniert in so einer sehr corporate Messegesellschaft, weil wir sind sonst wirklich in abgefahrenen Location in der ganzen Welt, die sich ein bisschen abheben. Und ich muss jetzt sagen, nach 7, 8 Jahren, FC Gundlach war 2013, 14 auf der Messe und meinte, Oliver, Luke wollte dich nicht, das passte auch nicht so rein, die Deichtoren, das verstehe ich auch. Aber es ging so, ich meinte, ey, sei froh, das ist hier mitten im Zentrum von Hamburg, das ist eine Schanze und es geht bei euch um Kunst kaufen. So. Mhm. Und jetzt, wie die Schanze hat sich ja so verändert, nicht zum Guten, wie ich finde. So. Ich bin ja auch aus der Gegend seit 20 Jahren, aber trotzdem ist es irgendwie total, man hat eine sehr corporate, Veranstaltungslocation mit der Hamburg Messe, aber es ist mega professionell und wir befinden uns halt mitten im Zentrum von Hamburg, neben der Szeneviertel. Und nach 8 Jahren muss ich sagen, ich kriege oft Angebote irgendwie von anderen Städten, Berlin, Stuttgart, Frankfurt von Messe. Und ich sage, nee, ich bin echt happy in der Hamburg Messe, auch wenn es vielleicht nicht meine Optik ist von Architektur. Mhm. Die ist in der Schanze, die ist neben Grindelviertel, das ist meine Gegend so. Und das ist echter Luxus, was wir hier in Hamburg haben. Ne?
Genug Geld. Ne?
Ja, und die Hamburg
Messe. Das scheint ja inzwischen auch.
So ja, von Geld. Daher hat sich das ja eh leider gentrifiziert. So. Aber ich bin in Hamburg jetzt mittlerweile echt happy, so seit 3, 4 Jahren. Wo ich sage, nee, das ist eine echt professionelle Zusammenarbeit. Und die Galerien wissen die Lage eben auch zu schätzen. So. Was der Nachteil ist, Hamburg hat die teuersten Immobilienpreise. Es ist einfach eine unglaublich teure Stadt, was Veranstaltungslocation angeht. Und die Kulturpolitik in Hamburg hat das ja auch leider irgendwie ein bisschen verpennt, eine 4.500 Quadratmeter Location zu bauen, zu planen, sei es in der Hafen City. Und ich kämpfe da ja seit Jahren für, dass Hamburg so eine 5.000 Quadratmeter Halle bräuchte. Aber es tut sich nicht so viel. Und die Hamburg Messe ist die einzige Location in der Größenordnung. Mhm. Punkt. Braucht man nicht diskutieren und nicht weiter schauen. Und mein Chef hätte natürlich auch gerne eine, die ein bisschen bezahlbarer ist. Aber Hamburg gibt die Fläche einfach nicht her. Das ist was ja an Immobilienpreisen, was auch irgendwie private Wohnungen, das ist ja total irre seit 5 Jahren. Ne?
Ja, ich glaube, das ist auch bei gerade sowas, was immer wieder kehrt, ganz gut, die Leute an so einen Ort zu gewöhnen, ne? Ja. Den sie dann auch kennen. Also das, ich habe in Hamburg auch immer das Gefühl, die Menschen hier sind auch trotz aller Progressivität auch
bequem.
Nee, auch so Gewohnheits. Tiere. Ich erinnere mich daran, dass wir, als wir da aus der Sternstraße mal für ein Jahr zum Hauptbahnhof gezogen sind, da kamen nur noch die Hälfte der Leute zu uns und dann habe ich ein paar mal auf der Straße gefroren und gesagt, du warst schon lange nicht mehr bei uns. Und ich meinte, ja, so weit weg.
Ja.
Weißt du so, also was natürlich nicht weit weg sind, glaube ich, 2, 3 Stationen mit der U-Bahn oder so oder 5 Minuten mehr mit dem Rad. Aber das ist, glaube ich, du hast so mal so, wenn du den Ort wechselst in Hamburg, das ist. Brauchst du wieder ein bisschen Zeit, um die Leute daran zu gewöhnen?
Ja, aber, das ist natürlich schon ein Argument, wenn du die Leute mit Ralf Krüger sprichst und sagst so, warum stehen die 4.000 leer? Dann muss ich immer sagen, na, ich bezahle brav meine Millionen Beträge irgendwie nach 8 Jahren Miete an die Stadt Hamburg. Wir sind ja, wir kriegen ja keine, wie sagt man, Fördergelder jetzt, um das für 100.000 Euro bekommen. Und das ist auch okay. Wir sind hier Foto Art, wir sind eine kommerzielle Kunstmessegesellschaft wie die Art Basel. Und wir machen unser Ding auch. Und manchmal wollen die Galerien das in Hamburg vermixen. Und wir haben das auch für die Galerien auf Wunsch mal probiert vor 5 Jahren mit dieser Hamburg-Sektion, wo es eine kuratierte Ausstellung im Stil der Index war. Das hat aber wirtschaftlich überhaupt nicht funktioniert. Die Besucher haben nicht gekauft. Und das Problem ist so ein bisschen, ich sage immer, die Foto Art ist eine kleine regionale Messe mit 15.000, 20.000 Besuchern. Und das sollte man auch nicht vermixen. Die Förderung geht irgendwie an Institutionen. Ich habe einen ganz anderen Wunsch von Hamburg. Also ich habe das ja 2010 auch initiiert, damals mit den Fotobuchtagen, weil ich selbst einfach aus Hamburg weg wollte, weil zu wenig passiert ist. Und jetzt ist es ein bisschen bedauerlich, dass die Partjungs haben sich irgendwie aufgelöst, die Art Week ist auch weg, die Index ist auch zu. Also es stirbt leider auch wieder ein bisschen was. Trotzdem hat sich was verändert. Aber ich appelliere immer an die Kulturpolitik in Hamburg, und das wünsche ich mir für die nächsten 10, dass einfach mal entweder eine große Veranstaltungslocation irgendwo eingeplant wird für 5.000 Quadratmeter, jetzt nicht für mich, ne? Da bin ich vielleicht in Rente, wenn die gebaut ist, aber für Veranstalter generell, sei es nun Klassik, Musik, Theater. Und das Zweite ist einfach, was ich glaube, was in Hamburg wirklich, ich bin sehr positiv, ich finde, Hamburg ist mittlerweile eine tolle Stadt, wir entwickeln uns, man nimmt uns international mehr wahr. Aber der Fokus ist einfach total immer noch auf Musik. So. Und ich liebe Musik, aber das ist halt, der Schwerpunkt ist einfach zu extrem auf Musik. Und ich finde, die bildende Kunst kommt viel zu kurz in Hamburg. Und ich habe schon vor 10 Jahren meinem Ansprechpartner in der Kulturbehörde gesagt, da sind sehr, sehr gute Leute mittlerweile in der Kultur, mit Inga Wellmann und Pitt Hossack. Aber ich habe halt irgendwie das Gefühl, in den 10 Jahren, wo ich das schon, vor 10 Jahren habe ich das erste Mal gesagt, dass wir so eine Art Portal, YouTube, ein Magazin, also irgendwas brauchen für die bildenden Kunst, Schrägstrich, Fotografie, weil diese Medien verschmelzen ja eh immer mehr. Also, dass man da irgendwas braucht. Weil wenn man momentan deine Galerie sucht oder irgendwie den Galeriengrundgang, ein Kontorhausviertel und jedes Galerienviertel macht ihren eigenen Öffnungsgang. Und ich glaube einfach in Hamburg, und das kann nicht aus privater Initiative kommen oder von den Galerien, die sind sich viel zu sehr zerstritten, da sind zu viele Ego-Probleme im Weg. Ich glaube einfach, Hamburg müsste wie in Berlin mutig sein, wie Wobereit damals, sagen, hier ist eine 500.000, es ist Hamburg, lass es eine 250.000 sein, man findet noch ein paar Sponsoren. Das hat bei der Triennale der Fotografie auch funktioniert. Mhm. Die haben eine 500.000 am Ende bekommen nach 20 Jahren. Dass man im Frühling sagt, in Berlin reden alle immer im Gallery Weekend, da sind ein paar Messen. Ich rede jetzt nicht um kommerzielle Kunstmessen, davon gibt es in der Welt eh schon genug. So. Dass man im Frühling einfach sowas hätte wie Monat der bildenden Kunst im April, Mai, irgendwie so ein Gegengewicht zu Berlin. Und alle vergessen halt immer und sagen, ja, ich mache deine Ausstellung in deiner Woche. Das habe ich jetzt, glaube ich, 6 Mal gehört. So, unter anderem vom Galerienverband. Da denke ich immer so, Leute, vor 10 Jahren wollte nicht mal jemand eine Messe machen, geschweige denn im November. So, fokussiert euch doch auf euch selbst, nehmt euer Selbstbewusstsein und schielt nicht immer so neidisch woanders hin und sagt einfach, ich bin zufrieden und ich baue einfach was Neues auf. Und ich glaube zum Beispiel, dass der Frühling in Hamburg, hier ist tote Hose, was bildende Kunst angeht im Frühling, dass man im April, Mai so einen Monat der bildenden Kunst hat, wo man die Bucerius involviert, Deichtorhallen, so ein bisschen wie die Triennale, vielleicht dockt man da auch an. Aber irgendwas, was überregional wahrgenommen wird, weil die Leute, die Galerien in Hamburg unterschätzen auch mich und die Affordable Art Fair. Wir sind eine kleine regionale Messe. Wir ziehen vielleicht bis Köln, vielleicht Oldenburg, Bremen, Flensburg. Aber zu glauben, dass die Affordable Art Fair 1000 Sammler in der Woche herzieht, irgendwie aus München oder Italien oder Dänemark, ist Quatsch. Wir haben gar kein Etat. Wir können regional Werbung machen. Wir ziehen 20.000 Leute und einige Sammler aus Hamburg. Aber wenn man in Hamburg was Großes machen will, was jetzt momentan alle im Herbst irgendwie angehen und wir machen da irgendwie 20 Events, wo man Ende sagt, was soll das? Ich habe viel zu viele Veranstaltungen im Oktober, November. Bräuchte es halt irgendwie einfach ein Etat von der Stadt, zu sagen, wir machen im Frühling was richtig Großes, wo Sammler kommen aus der ganzen Welt, aus Europa oder zumindest mal aus Deutschland. Und dafür musst du leider Geld in die Hand nehmen. Und das ist in Hamburg nicht da. Hier, die Kulturbehörde verkleckert halt immer Beträge. Es werden hier 5 gegeben, da Pausen. Der Galerienverbraucher kriegt noch 10 für eine kreative Idee. Und ich glaube, das ist der Kern, das Kernproblem in Hamburg ist, die Kulturpolitik ist einfach nicht mutig genug, zu sagen, 250.000 für Triennale oder 500.000, ja, das geht doch auch für die Kunst.
Das hat ja was mit der Perspektive auch zu tun, die halt da drin nicht gesehen wird. Da sitzen vielleicht auch dann manchmal die falschen Leute auf den Stellen, aber das ist schon immer so, seitdem ich hier in Hamburg Galerien und Kunst mache, ist immer schon schwierig, da überhaupt jemanden zu bewegen, das Thema Galerien zu unterstützen.
Aber da will ich aufhören, das
irgendwie anzuschauen. Und es hat nicht unbedingt was damit zu tun, dass die Galerien alle untereinander irgendwie verstritten sind, so betrachte ich das gar nicht. Ich glaube, man darf auch die Hamburger Galerien-Szene nicht überschätzen. Auch wenn es in Zahlen vielleicht ganz okay aussieht inzwischen, gibt es natürlich auch nicht so wahnsinnig viele, die sich tatsächlich auch so bewegen, dass so ein Zusammenschluss und so ein Verbund irgendwie zusammenkommen würde. Das Schielen auf eine Messe, dass da Sammler nach Hamburg kommen, das sage ich den Leuten auch immer, das passiert nicht, weil das die kommen halt nicht aus Texas und New York nach Hamburg, die kommen halt
schon gar nicht wegen der Affordable Art Fair, da würde ich uns
irgendwie genau, zu wichtig nehmen. Genau, aber der Ansatz, das Ganze um einen Zeitraum rum zu fokussieren, ist im Prinzip der richtige, weil du dann diese Aufmerksamkeit bekommst. Du musst halt versuchen, wenn du sowas im Herbst rund um die Affordable, ich meine, da könnt ihr euch dann ja auch eigentlich geehrt fühlen, dass so viel passiert.
Das ist ja ein Kompliment. Ja.
Genau, irgendwie so ein Kompliment zu sagen, okay, da haben die Leute gerade eine große Aufmerksamkeit und dann kriegen sie das vielleicht auch noch mit und dann kann man im Beiprogramm, dann hast du ja schon mal so eine Woche der bildenden Kunst. Aber ich gebe dir natürlich absolut recht.
Da brauchst du halt Geld.
Punkt. Es würde Sinn machen, so eine Veranstaltung zu machen, die ähnlich wie das Gallery Weekend in Berlin, dass man nach vorne spult. Jetzt haben wir in Hamburg aber auch, und das ist ja nach wie vor für mich immer noch so die größte Überraschung, oder wo ich nicht mitgerechnet habe, nicht unbedingt dieses Publikum, was dann tatsächlich da auch hingeht. Aber im Kleinen, in den Ansätzen funktioniert das in der Stadt wie Hamburg. Wir machen in Neustadt ja auch inzwischen,
haben
unseren zweiten Galerienrundgang gemacht. Der zweite war auch schon echt eigentlich ganz, ganz gut.
Ja, aber da kommen die Leute aus der Region, maximal irgendwie kriegst du die nächste
Nachbarschaft. Ja, aber das reicht ja schon mal. Das reicht uns ja schon mal, dass wir jetzt hingehen und hier in Hamburg die Leute aus der Region darauf hinweisen, dass es in Hamburg auch Kunst zu kaufen gibt und dass es Sinn macht, das zu kaufen, weil sonst wird es die ganzen kleinen Nischen wird es einfach nicht mehr geben. Wie lange macht man das? Ich meine, guck mal, ich mache auch kaum noch Ausstellungen.
Aber ihr macht das pro Viertel und das ist der Denkfehler. Ich glaube einfach, du wirst nie nach Flensburg, Lübeck, Köln strahlen.
Nee, kommt klar, aus ich sage, das ist der
Anfang. Galerien. Keiner kommt aus Flensburg,
weil das ist kaum mehr 5. Das ist der Anfang, aber das hat natürlich was damit zu tun, dass es auch hier in Hamburg einen Elfenbeinturm gibt, der in meinen Augen diese Berechtigung gar nicht hat. Das ist Admiralitätsstraße, das Fleetinsel, da denkt man, das ist das Zentrale. Dann hast du unglaublich geringes, ganz niedriges Selbstbewusstsein.
Genau,
das ist ein Ego-Problem, würde ich sagen. Oh, wenn die Admiralitätsstraße das macht, können wir das nicht auch am selben Wochenende machen, anstatt zu sagen, lass uns auch alle an dem Wochenende machen.
So würde ich agieren.
Aber es ist tatsächlich auch so, dass wir haben das früher auch schon mal probiert, haben wir, Ralf und ich, und Gutberg haben zusammen was gemacht zur Eröffnung da unten. Wir haben auch schön Flyer verteilt und das schön alles vorpromotet. Da ist von da unten niemand gekommen, weil der Weg so weit ist, außer die Leute, die wir sowieso schon
kennen. Sind ja nur 600 Meter,
man schafft das. Ja, es ist tatsächlich nicht weit. Ne? Mhm. So ist auch ein schöner Gang hier durchs Viertel, kann man auch machen, kann man irgendwo nochmal einkehren auf ein Bier oder sowas. Aber selbst die Neustadt hat sich erst in den letzten Jahren so entwickelt, dass viele Leute in Hamburg wussten bis vor wenigen Jahren nicht, dass es in Hamburger Neustadt
gibt. Aber wenn es ein Galerienviertel gibt im Kontorsviertel oder auch bei euch in der Neustadt. Ich weiß, ich war dann irgendwie vor 2 Jahren in Madrid, dachte ich, bin ja nächste Woche da ist Ralf, macht doch eine Öffnung, Jörg auch. Alleine, ich bin jetzt irgendwie nicht mega internetaffin, dass ich jetzt irgendwie bei Facebook, für Instagram habe ich alles nicht. Aber wie lange ich gebraucht habe, um mir den Flyer zu finden für die Eröffnung im Kontorsviertel und Neustadt. Und ich glaube einfach, da muss man das Ego einfach, da bräuchte man echt einen schönen Woody Allen Therapeuten. Aber ich glaube einfach dieses Denken, ich bin die Admi, Kontorsviertel, sondern einfach sagen, komm, steck das Ego mal weg und sei selbstbewusst und schiel nicht auf die anderen, sondern mach doch einfach ein Ding. Und ich glaube aber, das schafft man nicht. Das haben 20 Jahre Hamburg gezeigt, dass die Viertel untereinander mit den Egos irgendwie nicht klarkommen. Deswegen glaube ich, bräuchte es wie bei der Triennale eine übergeordnete Instanz, die von der Stadt finanziert ist und sagt, wir knallen jetzt einfach im April, Mai für eine, lass mal bescheiden, 200.000, ein Monat der bildenden Kunst im Mai, wo es nicht um Kommerz geht, wo wir nicht haben wir vielleicht eine Kunstmesse, wo es nicht wirklich um Konsumkunst geht, sondern da machen wir richtig inhaltliche Arbeit. Und das fehlt mir. Ich meine, letztendlich in Hamburg definitiv im Frühling. Mhm. Und ich meine, 250.000 ist für so eine Metropole wie Hamburg doch nichts. So. Und ich glaube, wenn man da jemanden hätte, der zwischen allen Galerien, ich komme mit allen Galerien echt ganz gut klar. Ein paar mögen mich nicht, weil die können nicht differenzieren, dass Oliver nicht unbedingt Bremsefair ist. Aber ich komme eigentlich im Kern eigentlich ganz gut klar. Aber wenn man da eine Person hätte, die mit den ganzen Galerien irgendwie ganz im guten Verhältnis steht und die kriegt von der Stadt 200.000. Ich bin mir sicher, dass man im April, Mai so einen Monat der bildenden Kunst machen könnte, wo die Berliner sagen, ich komme jetzt mal nach Hamburg.
Auf jeden
andersrum. Fall. Und das würde ich mir echt wünschen. Also wenn wir das irgendwann in Hamburg mal haben, dann bin ich echt happy so. Und die Kunstmesse, wie gesagt, die Leute sollen die nicht überbewerten. Es geht um Kunstverkaufen. Es ist nicht nur inhaltlich. Und wir brauchen in Hamburg mehr inhaltliche Kunst. Punkt.
Ja, da stimme ich dir zu. Gut, den Appell schneide ich dann nachher nochmal extra raus.
Danke.
Und werde ihn als nicht rausschneiden, der bleibt drin im Podcast und werde ihn so als Paket nochmal irgendwie an die Kulturbehörde schicken
das
und
sagen,
hört mal zu. Sonst geht der Oliver Lehnhoff nämlich und zahlt nicht mehr die Messegebühren. Dann geht er woanders hin, wo die das machen. Aber nochmal zu nehmen.
Aber die sind gut in der Behörde, muss ich Verteidigung sagen. Die sind schon echt gute Ansprechpartner seit 5 Jahren drin. Die sind natürlich auch alle gefangen in so einer Struktur. Ne? Das will ich um die Fairness halber sagen.
Aber zu dem Rahmenprogramm nochmal, was da jetzt passiert.
Ja.
Bevor du davon angesprochen hast zu reden, hatte ich mir das schon notiert, dass ich darüber mal sprechen wollte, weil dieses Projekt XX Jahre Kunst
in Hamburg,
was wir vor vielen Jahren mal ins Leben gerufen haben, zusammen mit der Affenfaust.
Ist auch eine schöne Sache.
Das findet dieses Jahr auch zur Messe
quasi. Ja, Markus und ich haben hier bei Affenfaust vor 3-4 Wochen, wir hatten uns in Madrid getroffen auf der Art Week und dann haben wir irgendwie kurz danach irgendwie geredet und wir mögen uns sehr und ich schätze auch seine Galerie, für mich so eine der jüngsten, mutigsten Galerien der letzten Jahre so, das ist schon echt auch ein tolles Projekt und ich mag Markus und das ist Hamburg Jahre X, das ist jetzt unbedingt irgendwie an unserer Messewoche ist, kennt er meine Meinung. Ich finde es eher ein bisschen unglücklich. Ich finde es super, wenn man da schon die 200.000 hätte und man hätte einen Monat der bildenden Kunst. Ich glaube einfach, weil er ist ja nicht der Einzige, mit dem ich spreche. Ich habe dieses Jahr 10 Leute, die alle eine Ausstellung in der Woche machen wollen. Und da muss man natürlich aufpassen. Ich bin Kulturmanager und ich habe Ökonomie studiert. Ich habe ja einen ganzheitlichen Überblick. Und Fakt ist einfach, jeder, der rechnen kann, wenn du einen Kuchen hast, den teilst du durch 1 oder 2 zusammen oder durch 10 und auch 7, 8 kleine Veranstaltungen. Wir haben im Jahre X, der Galerienverband macht jetzt im Barlachhaus eine Ausstellung mit 50 Galerien aus Hamburg. Irgendwie eine Woche vor uns, den Kunstherbst der Altonale. Das ist ja auch, mutiert ja auch immer Richtung Kunstmesse, Künstlermesse. Ich glaube, da muss man aufpassen, dass der Kuchen am Ende für alle noch groß genug ist, weil dann irgendwann am Ende sind dann alle am Jammern. Ich bin nicht am Jammern, ich wandere dann tatsächlich nach Madrid aus. Also im Prinzip ist es so, man muss aufpassen, dass man eine kleine Pflanze da nicht zerstört. So, weil im Endeffekt die Affordable Art Fair die Leute denken immer 20.000 Besucher, das funktioniert ja super. Wenn man die Hamburg-Messe die Miete abzählt, ist das alles andere als eine finanzielle Erfolgsgeschichte. Und mein Chef liebt Deutschland und Hamburg, weil er hier gelebt hat. Wenn ich den nicht hätte, wäre ich schon längst weg. So.
Aber man kann natürlich auch, wenn man das ein bisschen böswillig nimmt, kann man auch sagen, das sind auch alles Panikaktionen ringsrum, zu was zu machen. Ne? Also, ja. Der Kuchen in Hamburg ist immer schon klein gewesen. Also, genau. Es gibt unglaublich viel Geld, aber das werde ich auch immer gefragt, weil Hamburg ist so eine reiche Stadt.
Ja.
Viele bleiben auch auf dem Geld sitzen oder haben andere Sachen, wo sie es rein investieren.
Wir haben seit 8 Jahren, machen wir 80 genau. Jahren Galerien, die immer wieder kommen. Also so ganz so schlecht, wie du es erwähnst, kann es dann nicht sein tatsächlich.
Nee, aber der Kuchen in Hamburg ist nicht groß.
Der ist nicht riesig für eine
Metropole. Und den teilen sich immer schon die gleichen Leute. Und ich meine, wenn man, ich glaube, dass viele Galerien halt in Hamburg nach den, also alle die gleichen Leute mehr oder weniger einladen, so groß ist dieser Kreis der Leute nicht, die tatsächlich für Kunst Geld ausgeben. Und wenn du dann tatsächlich nur auf den Standort Hamburg angewiesen bist, dann ist es halt ein Problem.
Und das sind wir ja. Du bist immer nur auf die Sammler in Hamburg angewiesen, wenn du kein Marketing mit hast.
Es gibt auch gar nicht viele Sammler in Hamburg, die ich so
sammle. Deswegen brauchst du halt aus Deutschland, zum Beispiel Baden-Württemberg, die Karlsruhe ist ja total erfolgreich. Das sind die Regionen, da brauchst du Sammler, wenn du was aufziehen willst, so Punkt. Und ich kenne Markus super, ich kenne Holle von Salon der Gegenwart, ich mag Edard Hubertus total, jetzt die Galerienverband. Ich finde das alles klasse Initiativen. Alles, was in Hamburg passiert, ist super, weil dann wird die Stadt spannender, inhaltlich auch interessanter. Finde ich alles gut. Nur wie gesagt, man muss aufpassen, dass man nicht alles plötzlich im November in einer Woche hat und der Frühling geht leer aus und am Ende sind dann irgendwie alle nicht mehr ganz zufrieden. Das ist so ein bisschen die Gefahr, aber tendenziell finde ich alles, was passiert, erstmal gut. Und wenn in 10 Jahren wir eine große Art Hamburg haben, das habe ich auch schon 2010 gesagt, dann freue ich mich. Dann hat die Foro vielleicht einen ganz kleinen Anteil gehabt, den Standort wieder ein bisschen zu entwickeln. Und es ist auch eine Evolution. Und ich sehe das auch ganz sportlich. Ich habe jetzt 10 Jahre nächstes Jahr die Foro gemacht. Naja, wenn es die 5 oder 10 Jahre nicht mehr gibt, so what? Dann haben wir in Hamburg viele Sammler an Kunst rangeführt, Galerien unterstützt und junge Künstler gefördert. Mhm. Dann ist das auch in Ordnung. Es muss ja auch nicht ewig eine Foro Art in Hamburg bleiben. Kann ja auch irgendwann mal was anderes werden.
Ja, du, das, wie gesagt, ich mache das jetzt ja im 17. Jahr, da hat sich natürlich auch einiges getan, einiges verändert, manches zum Guten, manches auch nicht so zum Guten, das ist ja immer so, ich glaube, dass es ganz viel auch mit der Wahrnehmung von Kunst zu tun hat, wie die so stattfindet, sowas wie Emerging Artists ist ganz wichtig. Bist du denn auch, Isabel, in dem, weil ich das vorhin so mitbekommen habe, bist du diejenige, die eigentlich die direkte Kommunikation mit den Galeristen oder sowas
Galerien hat? Genau.
Wie nennt sie das? Galerie?
Messemanager.
Genau, ich fahre auch auf andere Messen, gucke mir andere Galerien an, treffe meine Galerien dort, um die auch während der Bewerbungsphase mal wieder zu sehen, spreche mit denen, welche Künstler spannend waren für uns, welches Programm sie ausweiten wollen. Genau, und das ist also eigentlich nur inhaltliche Arbeit, die ich mache. Und wir können jetzt noch keine Namen sagen, weil erst am 1. Juli wir alle Galerien Bescheid sagen, aber es gibt auf jeden Fall einige tolle Galerien, die sich wirklich von weit her den Weg auf sich nehmen. Eine Galerie zum Beispiel aus Kolumbien, aus Bogota.
Erstmal Südamerika.
Die eben auch, was dich vielleicht auch interessiert, Urban Art zeigt. Künstler, die irgendwie auch im Street Art Bereich tätig
waren. Das ist auch so ein Gerücht, ne? Dass wir eine Urban Art Galerie sind, aber gut.
Nee, aber ich weiß, dass du Interesse dran hast, ne? So. genau, und für die das aber ganz bestimmt nicht unbedingt, sie sagen so, wir möchten jetzt irgendwie hier viel Geld machen, sondern wir wollen.
Macht auch Scope und sowas, ne?
Genau, also das sind wirklich einige Galerien dabei, was man vielleicht hier als Hamburger, der vielleicht nicht auf anderen Messen unbedingt ist, das weiß, aber wir haben wirklich viele Galerien, die auch teilweise auf der TFAF sind. So, oder eben auch auf der PAN.
Du musst kurz TFAF erklären, weil nicht alle Leute, die unseren Podcast hören, kennen sich mit den Messen so aus.
Das ist eine Galerie, eine Messe in Holland, die mit einer der ältesten Galerien, mit Armory Show und Art Cologne, ich weiß nicht, in welchem Jahr?
Ich weiß nicht, aber es ist die eine der ältesten Messen weltweit.
60er, 70er, so um den Dreh.
Also auch eine richtig etablierte,
große richtig, Messe. Eine der Top richtig. Ne? Auch für zeitgenössische Kunst, aber hauptsächlich eigentlich Neuzeit und genau, und die haben, ich weiß gar nicht, wie viele Galerien die haben, aber es ist wirklich, wirklich ein ganz tolles Erlebnis dort. Ich war selbst noch nicht da, aber weil es bei uns immer so zeitlich nicht immer klappt unbedingt. Genau, also wir haben da wirklich einige spannende Galerien da mit. Aber wenn man halt immer nur über die Messe an sich spricht, kommt man da manchmal gar nicht mal richtig dazu.
Ja, aber man muss dann, verstehe ich, aber es ist natürlich, das ist ja genau das, was man Leute von Messen eigentlich erwarten, dass es inhaltlich
funktioniert und dass es klappt. Aber das wird natürlich oft überstrahlt von dem ganzen anderen Kram, weil eine Messe ist am Ende des Tages ist es halt nur mal ein Handelsplatz. So, ne?
Das ist eine Plattform.
Und das ist, arbeitest du dich dann wahrscheinlich dran ab, ne? Dass das auch so wahrgenommen wird. Ne?
Also auch bei der PR, ne? Und das merkt man dann ja im Endeffekt dann auch, was gerne die PR gerne dann schreibt oder was, über was sie gerne berichten wollen. Aber trotzdem, ich fange da trotzdem gerne im Kleinen an und pflege da die Kontakte mit den Galerien und auch mit den Sammlern eben bei unserem Collectors Club, dem auch mehr zu erzählen, was bei uns eigentlich passiert und was eigentlich auch wichtig ist und dass die Impulskäufe meistens das, was halt irgendwie gerade spannend ist, nicht um gerade ein Investment zu machen, sondern das halt, was gerade irgendwie vielleicht auch Trend ist oder gerade die Arbeiten, die gerade die einen dazu auffordern, sich damit auseinanderzusetzen, dass das vielleicht gerade das Spannendere daran ist. Und das sind die Arbeiten, die ein bisschen komplizierter sind. Und die haben wir auch. So.
Ja, und das ist vor allen Dingen ja auch so ein Punkt. Ich hatte gestern einen Podcast reingehört von Rick Reinken im Vorfeld und der sagte dann ganz charmant irgendwie, ja, es gibt halt Künstler und Kunstproduzenten. Und natürlich hat eine Affordable Art Fair wie eine Scope in Miami viel zu viele Kunstproduzenten und ich, oder Isabel macht einen großartigen Job da auch. Wie gesagt, ich bin kein Kunsthistoriker, ich bin Film- und Fotoproduzent gewesen. Deswegen suchen wir immer die besten Leute wie Judith oder jetzt Isabel, die sich da auskennen, auch mit der Kunstgeschichte und auch guter Kunst. Und wir haben das Komitee, aber ich denke, für Hamburg und für das Korsett der Affordable Art Fair sind es 80 gute Galerien aus der ganzen Welt, die der Hamburger sieht. Und was auch nicht zu unterschätzen ist, wir haben seit 7, 8 Jahren Galerien wie Angela Holzer, die ich sehr schätze, mit ihren Künstlern, Thomas Holthoff, Ruth Sachse, also auch Hamburger Galerien, die seit Gerzen, die sind seit 8 Jahren dabei. Und die machen nicht einen unwesentlichen Teil ihrer Jahresmiete bei uns. Es ist nicht jetzt, dass sie da irgendwie 150.000 nach Hause nehmen, aber es ist genug, dass sie neue Sammler finden, Umsätze machen. Und das eben nicht, wenn man Angela Holzer sieht, und Thomas Holthoff, das sind einfach keine Galerien, da greift auch der Vorwurf nicht, das sind nicht Kunstproduzenten. Wir haben genügend Galerien, die Künstler vertreten und nicht unbedingt Kunstproduzenten. Wir wollen, wenn es an mir ginge und diese Welt, hätten wir natürlich noch viel, viel weniger Kunstproduzenten auf der Messe. Aber so ist der Kunstmarkt per se. Und, aber ich freue mich über Galerien wie Holzhauer und Holthoff. Wenn Holthoff sagt im Interview, Affordable war am Anfang nicht so meins, aber ich habe 2012 mit der Affordable meine Galerie angefangen. Ich habe jedes Jahr 2 Sammler gesammelt. Nicht mega Umsätze, und das ist sein Ziel. Und das ist präsent in Hamburg. Ja. Und dann freut es mich, wenn der jetzt in 8, 9 Jahren 20 Sammler gefunden hat. Er will irgendwie 100 erreichen, glaube ich, sagte er zum 10-15-Jährigen. Freue ich mich natürlich, wenn er bei uns irgendwie 20% entdeckt hat. So. Und die laufen bei uns tatsächlich rum. Man wundert sich manchmal, wer denn doch alles auf der Affordable Art Fair ist. Es sind natürlich ganz klar auch viele durch unsere Werbung Käufer, die Kunst, Konsumkunst kaufen. Das bleibt nicht aus auf einer Kunstmesse. Aber wir haben genügend Leute, die auch Qualität erkennen. Und daran arbeiten wir. Wir haben zum Beispiel dieses Jahr gesagt, wir haben jetzt den Collectors Club. Dieses Jahr ist unser Schwerpunkt. Wir wollen nicht mehr Kunstkäufer haben oder Collectors. Wir wollen Kunstsammler haben. Leute, die sich inhaltlich beschäftigen. Heute ist alles so unloyal geworden und so unnachhaltig. Man kauft heute bei Artsy. Man kauft dann bei der Galerie New York. Man kauft hier. Und ich finde es halt schön, wenn man so ein Modell hat wie Holthoff und du hast einen Sammler kennengelernt und der kauft in 3 Jahren wieder eine Arbeit, weil der Aufwand, einen Sammler an sich ranzuführen, und das sagte Markus auch, der das ja sehr clever macht, der hat da seine Abendessen immer für die Sammler, er ist auch viel, viel effektiver, einen Sammler zu haben aus Köln oder aus Lübeck, der irgendwie alle 2 Jahre bei mir kauft, als wenn ich jedes Jahr wieder...
Okay, aber also das hat aber jetzt, also alles schön und gut, ne? Das finde ich auch wichtig, kann ich auch nachvollziehen, aber alles, was du erzählst, oder alles, was auch Markus macht oder Essen, das machen Galerien seitdem sie bestehen. Seitdem Galerien bestehen, seitdem es Galerien im Prinzip gibt und die kommerziell sich auch gegen Konkurrenz durchsetzen müssen, überlegt man, was man macht. Und es ist nichts Neues, was heutzutage passiert in dem Hinblick. Und für mich, also wie gesagt, wir haben früher schon Essen gemacht, da haben vor uns auch schon Leute Essen gemacht. Irgendwann war es mal ein großes Ding, dass Unternehmen hingegangen sind und in Galerien essen.
Aber du warst immer innovativer. Also ich kenne viele Galerien, die das nicht machen.
Ne? Viele machen sich, ob
sie Dinner machen.
Ja, aber weil der Aufwand natürlich auch immer groß ist. Du musst es auch machen, du musst auch ein Händchen dafür haben und du musst natürlich auch wissen, wen du einlädst, damit das dann auch irgendwie interessant wird. Du musst halt bei diesen ganzen Sachen irgendwann aufpassen, dass du nicht nur Leute zum Essen einlädst. Ne? So, das ist halt so der Punkt. Wenn sich Zeiten ändern, wenn sich so ein Markt ändert, und da sind wir heute drin, eigentlich kann sich keine Galerie mehr wirklich leisten, Leute zum Essen einzuladen. Ach, frag
mal Markus und Thomas, ich glaube, für die funktioniert es sehr gut. Also, er hat mir gerade davon erzählt, er meinte, genießt diese Abend.
Aber wir sind auch in einem Business, wo alles immer super ist, ne? Also alles super, ne?
Ich kriege auch die, als Messeveranstalter
kriegst du eigentlich eher das Geheul. Es geht ja nicht um Markus und es geht nicht um Holthoff. Es geht ja nicht um Leute, bei denen das funktioniert. Ja. Bei mir funktionieren auch noch Dinge, die bei anderen Leuten nicht funktionieren. Und bei mir funktionieren Dinge nicht mehr, die vor Jahren funktioniert
haben. Es verändert sich auch.
Ne? Es verändert sich. Worauf ich hinaus will, ist, es ist alles eigentlich im Wandel. Der Kunstmarkt, so wie er vor Jahren war, funktioniert nicht mehr. Artsy gab es vor Jahren auch noch nicht, als viele Galerien gegründet worden sind oder als diese Konzepte gemacht worden sind. Heute sind viele Galerien zum Beispiel auf so einer Online-Plattform, weil sie glauben, dabei sein zu müssen. Vor Jahren haben Leute noch...
Du warst auch super früh da, ne?
Werben natürlich um uns auch schon lange, weil wir diese internationale Sichtbarkeit nach, die werde ich auch nicht los, was auch gut ist. Aber das sind Experimente, wie sowas neu funktionieren kann. Eine Messe ist auch nichts Neues mehr. Und für mich ist halt aber Messe interessant, halt ewig, bei diesem Podcast, gerade wenn ich mit Leuten zusammensitze, die auch auf der kommerziellen Seite des ganzen Spektrums sitzen, das Inhaltliche darf nie verloren gehen, das muss immer im Vordergrund stehen. Aber wie schaffen wir es in einer Zeit, in der jeder auch alles machen kann und jeder auch alles gut aussehen lassen kann? Ich kann auch alles super gut aussehen lassen. Als wir die ersten Abendessen gemacht haben, Dinner gemacht haben, in besonderen Locations, mit besonderen Künstlern, mit besonderen Performances, dann war das ein kleiner Kreis, der hat darüber gesprochen. Das hieß, da gab es eine ganz andere Begehrlichkeit. Heutzutage gehe ich durch meinen Instagram-Feed und sehe, ach, die haben, ach ja, okay, und dann alles machen alle. Ne? Ja. Und ach, da waren auch 100 Leute. Aber 100 Leute kriege ich auf jedes Bild. So, wo ist das Inhaltliche da? Ja. Wo passiert es, dass ich wieder diese Brücke hinkriege zu den, ich will sie gar nicht Sammler nennen, aber die Leute, die sich zumindest interessieren. Wir haben so viele Events, wo so viele Leute immer sind und das habt ihr auch, das hat die Millantor Gallery, das hat die Affenfaust, das haben wir, das haben alle, ganz viele Leute, die aber auf diese Events gehen und gar nicht wahrnehmen, was da ist. Wir haben früher in der Sternstraße schon die Leute, die ganze Treppe runter, die ganze Veranda war voll, alles war voll. Wir haben auch nicht gezählt, wie viele das waren. Wir haben den Leuten noch nicht erzählt, wie viele es waren. Wir waren immer überrascht, dass so viele Leute kommen und es immer noch um das geht, was an den Wänden hängt. Weil das war neu, das war frisch. Jetzt ist so eine Übersättigung da, die es so extrem schwierig macht, das zu machen. Und geh mal auf eine dieser großen Veranstaltungen und unterhalte dich mal nach 2 Stunden mit jemandem an der Bar und frag dir mal, was sein Lieblingsbild war.
Darf ich da kurz was zu sagen? Weil ich mache ja auch unseren Social-Media-Bereich. Mhm. Ich habe den damals dann ja auch mit übernommen und benutze Instagram halt auch ganz anders, zum Beispiel als unsere anderen Kollegen das in den anderen Ländern machen. Die würden gerne wollen, dass wir jeden Tag was posten. Mhm. Das ist aber nicht mein Anspruch. Ich poste da irgendwie alle 2 Wochen mal was aus einer Ausstellung oder über einen Künstler, der gespannt ist. Und schreibe darunter wirklich einen wahnsinnig langen Text, ne? Auch auf Englisch. Weil wir sagen, okay, Instagram ist halt irgendwie internationaler. Ja. Facebook, darauf weisen wir irgendwie hin, so ähnlich wie das auch der Saloon macht. Mhm. Auf Ausstellungen, die wir spannend finden oder irgendwie auch Partnergalerien, die gute Ausstellungen machen oder was auch immer. Da versträube ich mich auch total, bei Instagram da so eine Massengalerie irgendwie zu zeigen, sondern es geht mir wirklich um Inhalte. Und das wird auch sehr, sehr gerne angenommen. Wir haben gar nicht viele Follower, darum geht es uns auch gar nicht. Ich weiß nicht, 5.000 oder irgendwie sowas. Da hat irgendwie, die anderen haben da irgendwie teilweise 5-fach so viel. Aber uns interessiert das die Leute halt wirklich. Und das ist irgendwie ganz schön zu sehen, dass wir diese Medien ganz auch anders nutzen.
Absolut. Ich gebe dir, Jörg, total recht, dass wir sind ja ungefähr im gleichen Alter und dass sich die Zeit einfach für Galerien und die Kultur und auch die Gesellschaft einfach leider, für mich, ich bin ein bisschen Woody Allen, ich heiße nicht ohne Grund so bei Freunden, ich würde mir natürlich schon wünschen, dass wir 20 Jahre zurückgehen. Wir haben Galerien wie in Pöseldorf, Renate Kammer in den 60ern, alle gehen zur Ausstellungsöffnung, da kommen am Tag Galerien, eine Galerie hatte früher 50 Besucher, heute sind es noch 2,5. Also ich würde mir natürlich schon die Zeiten wünschen, wo es mein iPhone nicht gab, Social Media, ich bin ein bisschen oldschool und ich würde mir das natürlich zurückwünschen. Ich könnte jetzt aber auch depressiv sein und mir den 4. Therapeuten aka Woody Allen suchen oder ich gucke vor positiv, wie gehe ich mit der Situation um und ich glaube, ich hoffe, dass es ein Revival gibt. Es gibt auch wieder regionale Produkte. Wir sehen ja in vielen Bereichen Bekennung zu Lokalen, einfach diese Werte zu leben. Und ich hoffe, dass man in 10 Jahren sagt, die ganzen Programmgalerien sind durch diese horrenden Immobilienpreise in den ganzen Metropolen. In den letzten 5 Jahren sind so viele Galerien gestorben, so schnell kannst du gar nicht gucken in Manhattan, in den ganzen Cities. Und ich glaube, hoffe, dass die Leute die Wertschätzung von hart arbeitenden Galerien wie Ralf, Renate, dass die Wertschätzung wieder da ist und wir in 10 Jahren annähernd die gleiche Anzahl von Galerien haben mit Programmen, die dafür kämpfen. Bisschen weniger, wie du sagst, Eventisierung. Ich bin nie so auf solchen Events. Ich gehe zu Millantor, weil ich die gut kenne. Mich siehst du nie bei einer Eröffnung. Bei einer Eröffnung trinken die Leute nur und gucken die Wände nie. Ich bin der Einzige, der mit dieser Welle irgendwie die Wände fühlt. Von daher glaube ich tatsächlich, die Affordable ist natürlich auch ein Teil dieses Kreislaufes. Wir sind ein Event, wir sind auch kommerziell. Aber wer uns beide kennt, und wir kennen uns jetzt auch schon fast 10 Jahre, wir beide, klar, es ist auch ein Kaufen und ich muss Angela Holzer happy machen, weil sie ihre Miete zahlen muss an dem Stand. Und am Ende will der Künstler auch was haben. Und deswegen ist es schön, dass wir regionale Galerien fördern. Aber die Aufgabe ist für mich bestimmt nicht, dass ich meine Lebenszeit investiere, dass die Leute ein tolles Event haben, dass die Hamburg, Stadt Hamburg sich mit einem Kunstevent schmückt oder dass die Galerien Kunst verkaufen. Für mich gibt es nur als Kulturmensch ein Ziel. Ich will 90% der Besucher, die sich nicht mit Kunst auseinandersetzen, dafür interessieren. Mhm. Die kommen, wenn sie was kaufen, ist es schön. Aber eigentlich ist mein Haupteinsatz mit Isabel irgendwie mit der Messe oder auch mit unserer Aktivität in Hamburg, mit dem Collectors Club zu erreichen, dass die Leute sich wieder für Kunst interessieren. Mhm. Punkt. Das ist die einzige Aufgabe für mich. Und dieses ganze Kommerzielle dabei ist, gehört dazu. Aber das steht definitiv nicht im Fokus. Mhm. Und ich glaube, da muss man mit veränderten Bedingungen gehen. Wir haben derzeit ein richtiges Galeriensterben. Und man sagt voraus, dass in den nächsten 5 Jahren weltweit diese Galerien die Kunst zwischen 10 und 150, 200.000 verkaufen, die werden echt sterben. Mhm. Und das siehst du auch an den Messen, dass du irgendwie 20 Mails kriegst, wenn eine Messe irgendwie Deadline hat. Und dann kommt eine Affordable Art, für die einzigen Messen, die momentan laufen, sind die Affordable Art. Wir machen gar keine Akquise-Calls. Wir warten 31.5. ab, wir sind sold out und wir lehnen 50 ab. Und das zeigt, dass in dem Segment Kunst zwischen 8.000 und 100.000, da ist echt ein Problem. Und ich glaube einfach, um nochmal den einen Angriff von ihr, jetzt gar nicht auf uns, sondern auf den Kunstmarkt nochmal aufzugreifen, das Dinner und Preise nennen, dass das alles nichts Neues ist, da gebe ich dir völlig recht. Aber frag mal 20 Hamburger, ob Ralf Krüger Kunst für 1.000 Euro hat. Da kann ich aber sagen, wie 90% antworten werden. Mhm. Das ist im Endeffekt, werden sie halt sagen, wie, ich kriege in der Galerie in Hamburg auch Kunst unter 1.000 Euro? Mhm. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Mhm. Und deswegen kommunizieren wir halt den Preis bei uns tatsächlich auch. In der
Kommunikation. Ich glaube, das ja, ist schon gut, dass das was ist das auch berechtigt? Irgendwas Telefon oder ich glaube, dass jetzt kann es schon so ein doofes Telefon aus dem Konzept bringen. Irgendwas.
Mach mal aus.
Ja? Ja, ist ja okay, ist alles gut. Kann ja auch passieren. Ist auch nicht schlimm, das wird, kriegen die Leute schon mit. Ich will nur die Hitze aus der Diskussion rausnehmen. Ich bin da, ich glaube, wir sind ja gleich in Meinung. Es geht darum, Leute wieder dazu zu gewinnen, dass es auch Spaß macht, weil mir macht eine Ausstellung machen auch nur dann Spaß, wenn die Leute sich damit auseinandersetzen, was passiert. Ich schaffe das, Gott sei Dank, bei den meisten Veranstaltungen, die wir machen. Die sind aber viel kleiner als vorher und viel intimer, was eben nicht mehr wirklich so funktioniert. Und darum habe ich den Raum ja auch so umgestaltet, dass man sich hier einfach wohlfühlt, dass man auch hier reinkommt und sich hier wohlfühlt und Zeit verbringt, weil du brauchst Zeit, um dich damit auseinanderzusetzen. Absolut. Ich glaube, das ist so ein großer Punkt, der so ein bisschen fehlerhaft ist, diese ganze Unverbindlichkeit. Ja. Wenn ich nochmal auf AC zurückkommen darf, wir kriegen viele Anfragen über AC, die sind das Vorgesetzte, was man sagt, inquire about this artwork, I want to inquire about this artwork, und dann schreibst du, ja, ist noch da und es hat den neuen Rahmen, was willst du denn noch wissen?
Okay. Klappt es dann auch?
Und dann ist es meistens, ja, in 80% der Fällen ist es schon gewesen.
Okay. So, ne? Aber ist so gut, dass du da trotzdem bist. Ne?
Und ja, aber das ist ja der Punkt. Muss ich überall irgendwo dabei sein und muss ich das alles machen? Muss ich bei Instagram sein? Kann ich mir das erlauben? Ich erlaube mir inzwischen auch eine ganz andere Herangehensweise bei Instagram. Ja. Draußen sagen Leute immer noch, ich bin ständig auf Facebook, ich bin aber gar nicht auf Facebook. Weil ich glaube, dass es da gewisse Dinge gibt, die wir jetzt rausfinden müssen, wie die tatsächlich anders funktionieren, damit wir unsere Missionen nicht verlieren.
Wieder Zeit haben.
Ne, so genau, wieder Zeit haben. Das geht mir auch in meiner Arbeit als Künstler geht mir das genauso. Ich muss mir die Zeit freikämpfen, die ich dafür habe. Einer der Gründe für den Podcast, sage ich auch oft genug, ist, dass wir wieder reden, dass wir wieder irgendwie auch so ein bisschen darüber diskutieren und eben auch hitzig darüber diskutieren und mal gucken, keiner von uns wird auf das ultimative Ding finden. Ich glaube, ein Revival ist schön, da hoffen wir alle schön irgendwie drauf, dass es irgendwie passiert. Ich weiß nicht, ob ich da Bock drauf habe, da dann noch mitzumachen, aber es würde mich im Prinzip generell für das ganze Thema Galerien freuen. Ich hätte auch prinzipiell nichts dagegen, wenn einer sagt, hey, Galerien, Messen, brauchen wir gar nicht mehr, weil kann ich jetzt nicht füllen. Aber das sind so Dinge, wie gehen die Leute, wie kriegt man, dass die Leute wieder an die Kunst herangeführt werden? Wie verändert man Dinge, ohne nur das alles zu wiederholen, was dann für einen gewissen Zeitpunkt klappt? So können wir das noch eine Weile aufrechterhalten, wir können auch weiter Abendessen machen und sowas alles. Aber die wird es auch mal geben, die soll es auch mal geben, weil soziale, persönliche schön, Komponenten sind natürlich ganz, ganz wichtig, gar keine Frage. Aber wie schaffe ich wieder diese andere Begehrlichkeit, aber vielleicht wie schaffe ich wieder Verbindlichkeit?
Ja, das ist ein allgemeines Problem. Ich glaube nicht nur, das ist die Aufgabe von dir als Galerie.
Aber wenn ihr jetzt hingeht, zum Beispiel mit Emerging Artists hingeht und sagt, wir haben jetzt auch jemanden, der zeigt die Bilder von den jungen Künstlern nochmal, muss es ja eigentlich das Ziel sein, dass diese drei Künstler, die haben nun mal das Glück, dass sie da ausgewählt worden sind, so ist das immer. Es gibt immer eine Selektion, immer einen Prozess.
dass die es auch schaffen, zumindest einer von diesen dreien, auch in 10, 15 Jahren mit diesen Leuten in Kontakt zu stehen und davon leben zu können. Mhm. Ne? Das ist ja auch eine eigene Definition für jeden Künstler. Wie will ich davon leben? Nicht jeder braucht das Geld, was Damien Hirst braucht, um zu leben. Viele wollen das auch anders, dass man den Teil wieder rausnimmt. Aber das wäre ja ein Ziel, wo man hinkommen muss. Und das ist das, woran wir dran arbeiten müssen. Wie kriege ich das hin? Ich fokussiere mich mit der Galeriearbeit seit ein paar Jahren tatsächlich, ehrlich gesagt, zwar immer auf eine bestimmte Anzahl von Künstlern, aber viele von den Künstlern, wenn ich seit vielen Jahren arbeite, die können laufen und die können gehen, die können alles. Zum Beispiel den Jens Rausch stelle ich in diesem Jahr schon wieder aus. Ich mache gar keine anderen Ausstellungen, weil ich glaube, das ist so einer, der hat es in Anführungsstrichen verdient, dass man den so aufbaut und ihm die Möglichkeiten gibt, eben, dass ich auch in 20 Jahren noch hingehe und sage, ich gehe zu einer Eröffnung von Jens, die muss ja gar nicht bei mir sein. Ne? So. Und ich sehe dann eine Entwicklung in einem Werk, was Leute heutzutage komplett vergessen, dass man so einen Künstler über Jahre hinweg auch mal gucken muss, was passiert aus der
So. Genau, das machen wir auch natürlich. Mhm. Und zum Beispiel ein ganz schönes Beispiel, ich habe meine erste Ausstellung war mit Robert Fehlekopp. Mhm. Der hat auch bei unserem Reile gerade abgeschlossen. Und der hat auf der Messe zum Beispiel eine ganz tolle Hamburger Galerie gefunden, die Evelyn Drewes Galerie. Mhm. Ja, und ich kriege immer seine Einladung zu seinen Ausstellungen. Der ist jetzt eben viel in Berlin. Und so wird immer der Kontakt gehalten. Mhm. Und ich habe mit allen Künstlern wirklich einen ganz tollen Austausch. Zu den Ausstellungen, wie Isabel Kamp habe ich zum Beispiel, das war eine Künstlerin von Judith, bei der habe ich nachträglich eine Arbeit gekauft, ne? weil ich darüber irgendwie aufmerksam geworden bin. Bringe meine Freunde immer mit, die nicht unbedingt aus der Kunst kommen, aber ein großes Interesse haben. Letztes Jahr auf der Messe haben auch zwei Freundinnen von mir Kunst gekauft, sind jetzt mit den Galerien im Kontakt. Und das ist, und ich glaube, das, was du auch gerade sagst, dieses wieder miteinander reden und miteinander kommunizieren und zusammenzurücken, ist das Einzige, was noch hilft. Weil bei Instagram, das ist ja alles eine Parallelwelt, die da teilweise existiert.
Absolut,
ja. Da schickt man sich manchmal Kommentare auch so miteinander und wenn man sich sieht, redet man gar nicht mehr darüber. Mhm. Das fällt mir auch mal ganz oft auf. Und deswegen bin ich ein großer Fan auch vom Podcast, wie Oliver
auch weiß. Ja, ich bin jetzt auch Fan geworden.
Also Deutschlandradio Kultur jeden Morgen. Meine ganze Familie ist süchtig danach, obwohl wir alle großes Interesse an Kunst haben, weil man sich wieder nur auf einen Sinn konzentrieren kann. Ja. Und deswegen hat das einen großen, vielleicht, ich finde diese Tendenz, finde ich sehr schön, dass Podcast und Radio so groß gerade wird.
Das ist wirklich schön. Aber wie du schon sagst, ich glaube, ein Funken Entschleunigung. Ich hatte mit Ralf, scherze ich immer, er ist ja im Sommer immer lange weg. Ich bin im Winter immer 6 Wochen in Spanien irgendwo unterwegs und komplett offline, ohne Handy. Ich bin ja auch nicht bei Facebook, Instagram. Ich habe das alles gekillt. Und ich muss sagen, das tut so gut. Also ich bin aber schon seit immer so ein Typ gewesen, der sich gerne mal entschleunigt. Ich sitze auch immer im Café, Leona. Also ich gönne mir immer die Zeiten.
Sozusagen. Warum sehen wir jetzt eigentlich so selten mal zum Viertel? Ich meine, ich gehe nicht ins Leona.
Aber im Endeffekt ist es, ich glaube, es ist halt wichtig. Und ich würde jetzt gar nicht jetzt, die Zeit hat sich verändert, Punkt. Ich kann es nicht zurücknehmen. Es gibt Kunstmessen. Es wird immer ein bisschen schwieriger. Ich glaube, es wird eine spannende Zeit, wie sich Galerien diesen etwas verrückten Zeiten irgendwie anpassen. Da wird es Modelle geben, es wird sicherlich immer noch gute Galerien geben, aber ich glaube, wie du schon sagst, mit Entschleunigung und ein bisschen Fokussierung auf Inhalt und Zeit und Ruhe wird es, glaube ich, schwierig, die Aufmerksamkeit irgendwie auch auf einen Künstler auf einen langen Zeitraum zu setzen. Und für mich ist ein ganz großes Thema eigentlich bei Künstlern ist die fehlende Loyalität gegenüber Galeristen, was man oft hört, dass Galerien, Künstler aufbauen und auch, wenn sie den kleinsten Erfolg haben. Früher hat man gesagt, ich bin immer ein sehr loyaler Typ, ich arbeite fast zu lange mit Leuten, ich habe einen Grafiker 10 Jahre. Wenn nicht jemand einen guten Job macht und es ist irgendwann mein Freund und dann bleibe ich halt dabei. Und heute ist es so, du baust einen Künstler auf, häufig, der 2-3 Jahre und dann hat er kein Geld und dann hat er einen kleinen Durchbruch und dann geht er zu der größeren Galerie. Und die harte Aufbauarbeit ist meistens dann dahin. Und ich glaube, diese Loyalität kommt den Künstlern, was ich höre wirklich viele von Galerien, den Leuten ein bisschen abhanden, in beide Richtungen.
So. Also das ist ja tatsächlich, das ist natürlich immer schon so gewesen, dass wenn du ein Künstler, gerade wenn du so eine Galerie bist, die mit jungen Künstlern anfängt oder so mit Career, sagt man ja auch, dann ist es ja auch in Ordnung, dass die irgendwann sagen, hör mal, ich muss jetzt aber auf die große Messe, das macht die andere Galerie, du kannst, das ist in Ordnung. Da muss man als Künstler muss mich entscheiden, was man will. Will man dann ist man meistens auch einer unter vielen und dann ist es wie immer. Es ist auch immer ein Business, wenn das nicht funktioniert, dann kann es auch sein, dass 2 Jahre später jemand bei dir anklopft, der sagt, das hat da nicht geklappt, darf ich nochmal hier aus? Das kann immer passieren. Aber das nenne ich, das finde ich noch nicht mal illoyal, solange man irgendwie darüber redet und es irgendwie macht, illoyal ist, und das hat es auch schon immer gegeben, mal abklopfen, was hier passiert und mal abklopfen, was beim Nachbarn passiert. Das heißt, von mir zu Ralf gehen oder von Ralf zu mir gehen und umgekehrt. Das ist das, was es auch immer schon gegeben hat und das ist nicht gut. So, das ist auch nicht gut für die Künstler, die meisten leiden auch darüber. Oder, dass wenn es der Galerie schlecht geht, fernzubleiben und das nicht als eine Partnerschaft und so. Das hat auch mal gegeben. Was heute ja, aber, ja. Was ja, es ist eigentlich. Eigentlich ist es das auch. Absolut. Und natürlich nicht jede Galerie leistet das. Ja. Das muss man für Künstler, ich sage auch nicht, dass die Galeristen ja. alle toll sind. Aber es, also Illoyalität ist, ist wirklich ein schwieriges Thema. Wenn man tatsächlich sein Geschäft auch darauf aufbaut. Und wenn du über Jahre hinweg einen Künstler aufbaust, mit dem zusammenarbeitest, dann hast du ja unglaublich viel da rein investiert. Da kannst du, magst ja, guck mal, wir haben auch Künstler gehabt, da habe ich das erste Bild in der dritten Ausstellung verkauft. Da habe ich schon zigtausend Euro reingesteckt für Kataloge und für Geld und Sachen. Zeit, ne? Das ist ja eine, ja, das ist ja eine unglaubliche, weil man daran glaubt, ja. dann macht man es auch. Und dann, und wenn dann so ein Künstler irgendwann sagt, ha, du machst mir doch nicht genug oder ich finde das jetzt schöner, das ist blöd. Aber was heutzutage erschwerend dazu kommt, finde ich, weil diesen Teil der Illoyalität wird es immer geben, ja. dann muss man klarkommen, it's the cost of doing business, wie man direkt so schön sagt. Ja, du gehst halt, du hast halt irgendwie noch eine ganz andere Art, das Ganze abzuchecken, eben über soziale Instagram. Medien, Instagram und so.
Auktionshäuser
die auf Künstler, Level. Die Künstler glauben ja auch alle, dass sie über Instagram alle verkaufen. Das stimmt natürlich. Man hat vielleicht verkauft vielleicht mal ein Bildchen an irgendjemanden, der kommt aber nicht wieder und sagt, hast du was Neues? Die wenigsten kommen wieder. Das mag ja mal sein. Und alle erzählen sich immer die große Geschichte von, als Leonardo DiCaprio bei der Galerie Paulsen diesen amerikanischen Künstler gekauft hat. Das hat ihm auch ein Freund erzählt. Und dann hat, der hat nicht irgendwie bei Instagram, oh wow, ich muss das Bild haben. Das
ist halt viel Hype, ne?
So, und das hat der Galerie Paulsen richtig gut getan. Das ist ganz wichtig. Stellen glaube ich, auch mal auf der Pulse aus und sie jetzt irgendwie noch weitergegangen oder sowas, weil sie eben diesen einen Künstler haben. Das ist eine Geschichte. Okay, wie viel Millionen? Ne? Bei wie vielen Millionen Künstlern? Und das sind immer so Dinge, aber da, dieser Glaube daran, ich zeige das jetzt und ich teile nicht mehr alles. Ne? Die, ne? Und ich finde, man kann Illoyalität und es wird schon manchmal in Bereichen ein bisschen asozial. So
hart würde ich es nicht bezeichnen. Ich glaube, es gibt ja auch den Trend und Galerien sind da natürlich noch ein bisschen negativer, sind die Produzentenmessen oder wo Künstler direkt ausstellen. Ist ein bisschen schwierig. Ich habe da so meine Meinung, da ich, wie du weißt, Programmgalerien und die harte Arbeit sehr schätze. Von daher bin ich da auch immer sehr, ich finde es schwierig, wenn man irgendwie eine Messe in London hat mit 90 Künstlern, die selbst ausstellen, wo eigentlich ein Galerist mitverdienen würde. Und Künstler sagen dann oft, ja, ich bin ja bei Instagram und ich kann mich ja selbst vermarkten, ich bin ja super. Ja. Ein Künstler ist kein Manager. Ich sage immer jedem Künstler, konzentriere dich 100% auf das, was du bist. Du bist ein Künstler.
Viele Sammler wollen das auch gar nicht, dass der Künstler das macht.
Genau.
Weil die Zeit, die der Künstler damit verbringt, verbringt er nicht damit.
Aber ich höre das natürlich oft, dass Künstler sagen, ach, ihr nehmt ja nur Galerien, wir sind ja eine klassische Galeristenmesse auch als Affordable Art Fair. Und da höre ich natürlich Künstler, ach, man kann die nicht allein ausstellen. So, nee, solange ich Kulturmanager bin, werde ich immer erst die Galerien unterstützen, weil ich glaube an den Wert der Arbeit und ich glaube, kein Künstler sein, du bist jetzt ja super kommunikativ und auch gut im Management, aber ich glaube, von 20 Künstlern ist nur einer wirklich gut seine Buchhaltung machen und steuern. Ich habe häufig Künstler, die sagen, Oliver, Finanzamt kam, ich habe 3 Jahre das Geld ausgegeben, ich muss irgendwie 50.000 Euro nachzahlen. Diese Geschichten kenne ich. Klar. Und deswegen glaube ich einfach zu glauben, es gibt ja Ausnahmen, so, wo du sagst, das ist ein Typ, okay, der kann sich völlig selbst vermarkten, aber ich sage mal, für 90% der Künstler, ich sage, such dir eine gute Galerie, die wird schon deine Finanzen machen, dein Management dich aufbauen und eben dieses, der Trend geht eben dahin, ich habe mich gerade jemand bei Instagram gesehen, ich bin aber
Social Media. Aber es gibt natürlich auch immer weniger Galerien, die, wo du sagst, das mit den Programmgalerien, das werden halt immer weniger, die sich auch tatsächlich darum kümmern und da man ja dadurch auch immer, dass man alles immer sieht, was alle machen, das ist ja auch so ein, das ist auch so ein Problem, ich glaube, ich muss mich hier auch nochmal mit einem Psychologen zusammensetzen. Ganz ernsthaft, weil ich meine, wenn du morgens früh aufwachst als Künstler und dann guckst und dann haben 15 Leute dein Bild angeklickt und dann scrollst du weiter und siehst du einen, der hat schon wieder 1000 und dann fragst du dich, warum. Ich habe das Gespräch,
ich bin da überall nicht und mir ist es völlig
egal. Darko Nikolic, super Typ, ne? Also auch ein richtig, richtig guter Künstler, ich schätze den sehr. Der hat ja für sich dieses Instagram-Experiment mal gemacht, wie komme ich denn möglichst schnell auf so viele tausend Zahlen? Der hat das mal ganz gesagt, Jörg, ich habe ihm irgendwann gefragt, wieso ist das bei dir eigentlich so explodiert? Ich meine, da gucken jetzt alle anderen Hamburger Künstler drauf und denken so, wie hat der das denn geschafft? So, der hat das wirklich ganz akribisch betrieben mit, wie man das halt versuchen kann. Also wie jemand, der Influencer werden will, sich hinsetzt und dann die 3 Stunden am Tag mit diesem Scheißding verbringt. Oh Gott, ich will mich erschießen. Darko ist der ist so offline in seinem Leben eigentlich mehr oder weniger, aber der macht das wirklich tatsächlich richtig, richtig gut und dann hat es funktioniert und was war das Ergebnis daraus? Dass sehr viele Leute neidisch sind. Dass er so viele voll. So. Aber letztendlich bringt das was, kann er jetzt auch nicht in der sagen, okay, mein Umsatz ist gesteigert, meine Besuchszahlen sind gesteigert oder Leute interessieren sich mehr für meinen und ich habe 5 Ausstellungen mehr bekommen. Er arbeitet immer noch mit den gleichen Leuten zusammen, was aber für ihn natürlich spricht, auch was die Loyalität angeht. Aber ich habe viele Künstler, Michael Tackers, der hatte natürlich so einen Presseartikel, ist er von seinen 3000 auf 30.000 Follower auf Instagram weitergekommen. Jetzt hat er irgendwie fast 50.000 und ich rede ab und zu mal mit ihm und er sagt, das Das bringt ihm gar nichts.
Mhm. Das ist im Endeffekt irgendwie eine Form von, der Kanal ist irgendwie eine erweiterte Marketingform, glaube
genau.
ich tatsächlich.
Und das ist aber auch so ein Bereich, wo du halt, es bringt natürlich manchen Leuten, was ja. ich sage das ja gar nicht, wir sind zurzeit in diesen ganzen Bereichen in so einem ganz brutalen Findungsprozess, wie Total. Kommen wir dahin, mhm. dass es hier das um eine Inhaltliche geht. Und wenn ich einen Wunsch an die Affordable Art Fair und an Will Ramsey stellen darf, dann würde ich sagen, verdreifacht mal die Fläche für Emerging Artists, weil in so einem Absolut. Kommerziellen Kontext, wenn du das da reinpflanzt, dann kriegen die Leute das erstmal überhaupt mit. Und dann brauchst du keine Hamburg-Section, ja. sondern du brauchst eher so eine Sektion, die wieder zeigt, hier wird, also der ganze Bereich Kunstwettbewerbe.
Und aber warst du letztes Jahr bei uns?
Nee. Du warst 2012 das letzte Mal wahrscheinlich
da. Letztes Jahr war ich im Atelier im Norden.
Und wann warst du das letzte Mal bei uns?
Das hat sich ja erheblich verändert letztes
Jahr. Ich glaube, als die Hamburg-Section war.
Ja, 2014.
Okay. Ja. Okay. Ich kann ja kurz zu sagen, weil die fällt auf jeden Fall auf. Ja. Also da wird ganz reduziert gehängt. Mhm. Wir haben da auch eine Kunsthistorikerin, die Vermittlung macht. Wir machen diesen Katalog, der auch öffentlich ist. Also da gibt es eine Auflage von 200 Stück. Ja. Den wird interessierten Kunstkäufern mitgegeben. Die Künstler kriegen, ich glaube, 10 Stück. Die Autoren kriegen welche. Die hat schon eine krasse Außenwirkung. Ja. Aber man muss das trotzdem in Relation sehen, weil wir ja auch die Galerien haben, die 80 Galerien. Weil im Endeffekt die Künstler, ne, die haben ja noch keine Galerie. Die kriegen 75% bei den Erlösen. Der Rest geht eben in die Ausstellung, in den Katalog. Mhm. Und genau, wir müssen einfach trotzdem auch, wir sind eine Galerienmesse, also wir sind eine klassische Messe für Galerien. Das ist auch total toll. Und wir, ne, dieses Konzept, dass wir die mitbringen dann in die Quirinbank, ich glaube, das ist auch nochmal eine ganz andere Außenwirkung dann. Ich finde 72 Quadratmeter auch
nicht schön. Wir sind halt, da sind wir wieder bei Konzepten. Wir sind natürlich, wir versuchen das Mögliche, da sind wir bei Kompromissen. Wir haben jetzt dieses Jahr, glaube ich, 55% der Fläche.
Ihr dürft den Begriff, den ich benutzt habe, nicht überbewerten. Ich habe gesagt, was ich mir wünschen würde. Wünschen heißt nicht, ich fordere nicht.
Du, da setzen wir uns auf die Liste.
Das ist meistens, was ich mir alles wünsche.
Ich habe meine Firma seit Jahren genervt, weil wir hatten mal 100 Quadratmeter im ersten Jahr und da war ich auch ganz stolz drauf, die Emerging Artists im ersten Jahr. Wir hatten 7 Künstler, da waren Lobros, da waren tolle Künstler. Weißt du, was da passiert? Stella Rossi, Grit Richter. Und weißt du, was da passiert ist? Dann wurde ich von Hamburger Galerien angemacht. Ja, ja. Auf Böseste und weißt du warum? Weil, du würdest da 7 Künstler ausstellen auf lächerlichen 100 Quadratmeter und ihr würdet den Galerien Konkurrenz machen, weil die Künstler kriegen ja 100%. Und wenn ich so angefahren werde, habe ich halt gesagt, okay, wir machen jetzt nur noch HFPK-Schwerpunkt, nur noch 50 Quadratmeter, damit ihr Galerien nicht neidisch werdet auf die lächerlichen 5 Arbeiten, die verkauft werden. Ja, ja. Und dieses Jahr haben wir gesagt, nach dem 8. Jahr, mir ist es jetzt egal, was die Galerien sagen. Ich, wie gesagt, achte eh nicht so sehr, was Leute über mich denken, über die Messe. Ich mache mein Ding. Und wir haben gesagt, wir vergrößern die Merching jetzt 50%. Wir behalten es bei, dass es inhaltlich wird. Und wir planen 2200 mit der Quirinbank nochmals aufzublasen. Ich gebe dir recht, absolut. Das ist natürlich schön, wenn es
größer wird. Aber es ist immer noch der größte Stand, den es auf der Messe gibt.
Ja, tatsächlich ja. Mhm. Und es ist ja auch kein Stand. Das ist ja, Isabel macht immer die Ansage am Anfang, bitte achtet überhaupt nicht, was ihr verkauft. Tobt euch aus. Und das ist natürlich die schönste Ansage und die würde ich mir von vielen Galerien wünschen, wenn ich sage, ihr kommt nach Hamburg auf, eine kommerzielle Messe wie die Affordable. Kannst du nicht mal einen Stand machen, wo du vielleicht nur 20% auf Kommerz setzt und dann tobt dich doch mal aus, seh es als Visitenkarte. Ein paar Galerien machen das. Wie Thomas zum Beispiel, der bin ich mir hundertprozentig sicher, der zielt da nicht auf Verkaufen. Der präsentiert einfach gute Kunst und sagt sich am Ende, wenn ich meine 2 Sammler kriege, egal. Aber die Leute haben mich wahrgenommen in Hamburg. Mhm. Der ist ja immer irgendwie auch jetzt noch nicht so lange in der festen Location. Und ich glaube, das ist auch der richtige Ansatz, weil eine Messe ist ja auch so, dass man nicht immer viel Geld rausnimmt. Ich glaube, man muss es als Plattform sehen, um wahrgenommen zu werden in der Stadt, vielleicht in Deutschland, und Sammler kennenzulernen. Von daher mein Wunsch mit auf der Liste von Isabel, also Emergings von mir aus 500 Quadratmeter, würde ich mir natürlich auch wünschen.
Die 4.000 ja noch frei sein.
Ja, das sagt ja Ralf irgendwie immer. Aber das Ding ist halt,
das ist ja wirtschaftlich.
Das ist wirtschaftlich natürlich Illusion. Aber ich freue mich auch schon, wenn wir irgendwann 100 haben. Das ist irgendwie 100 mehr, als wir vorher hatten.
Ja, sind wir zum Abschluss doch noch schön auf die Leidenschaft gekommen.
Schön.
Ja. wenn ihr nichts mehr gegen mich habt oder für mich habt, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei euch.
Ja,
hat Spaß gemacht. Ich hoffe, dass wir nicht Mecker kriegen wegen geringen Worterteilen. Das ist ja auch nochmal ein Thema. Da wollen wir auch nochmal eine Runde irgendwann zu machen. Ne?
Gender.
Ja, Gender, genau. Aber da brauche ich noch mehr. Da brauche ich noch mehr Mikrofone und wir brauchen mehr Zeit.
Apropos, wir haben eine Künstlerin, eine Galerie, die nur weibliche Künstlerinnen mitbringt.
Ja. Und die Merchants sind auch immer echt über 50, ne?
Mhm. Ja.
Nicht, dass die Männer nachher meckern, dass du nur Frauen aussuchst.
Nein, wir sind schon, wir möchten 50-50. Wir sind im Moment, glaube ich, bei 35,
muss ja mal in Richtung fair bleiben,
ne? 65. Und das ist schon im internationalen Vergleich schon ganz gut, leider. Ja. Leider. Ja.
Ja, gut.
Das wäre mal auch interessant. Ja. Aber wir haben viele Frauen auf der Messe, ne? Ich glaube, sehr viele Künstlerinnen arbeiten.
Na gut, alles klar. Danke euch. Thank you.
Helium Talk. Helium Talk.